Wir wollen sprechen über den FC Bayern, der kommt auch noch dran im Rasenfunk Royal. Es war wie immer eine bemerkenswerte Saison, deswegen freue ich mich, dass ich eine wahre Legende hier habe. Elli Schlammerl ist da, ich stelle sie euch gleich noch vor, aber jetzt hören wir erstmal das Intro.
Der Rasenfunk Royal.
Wie gesagt, ich kann nur immer sagen, ich kann nur immer auffordern, objektiv zu bleiben. Und alles andere interessiert mich nicht. Wir sind Erster, Tabellenerster.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Ja, Elli, jetzt müssen wir objektiv bleiben. Wird dir das schwerfallen?
Nö, fällt mir nicht schwer.
Schön, dass du mal im Rasenfunk bist. Man kennt dich vielleicht aus der FC Hollywood-Doku, da warst du so der heimliche Star, würde ich mal sagen.
Oh, oh nee, da gab's andere.
Naja, und, aber seit wie vielen Jahrzehnten berichtest du schon über den FC Bayern?
Drei, also Anfang der 90er angefangen. Da war ich bei Münchner Merkur und ja, dann habe ich den FC Bayern so begleitet. Hätte nicht gedacht, dass ich das drei Jahrzehnte mache, ehrlich gesagt.
Warum hättest du das nicht gedacht?
Ja, wenn man so Ende 20 ist, dann denkt man erstens nicht so weit. Ja. Und ich habe mir gedacht, naja, ob ich jetzt vielleicht noch 30 Jahre so diesen Spielern hinterherlaufen will, quasi. Es hat sich auch sehr verändert beim FC Bayern oder nicht nur beim FC Bayern, der Fußball hat sich sehr verändert. Wie man in der Doku gesehen hat, war das damals ja alles sehr relaxed. Man stand am Trainingsgelände und die Spieler gingen an einen vorbei und wenn man gerade eine Frage hatte, dann hat man den angesprochen. In der Regel blieb er auch stehen, wenn es nicht gerade so Mehmet Scholl war, der dann irgendwann nicht mehr mochte, weil man ihn immer falsch interpretiert hat. Und ja, das hat sich halt dann, musste sich auch ändern, weil die Zahl der Medienberichter oder der Berichterstatter und Berichterstatterin natürlich immer größer wurde. Also vor allem Berichterstatter, die Berichterstatterinnen nicht so. Ja. das wäre dann nicht mehr gegangen. Das war ja so ein kleiner Platz, wo die Spieler auch ihre Autos abstellten. Und da dazwischen haben wir immer gewartet, zwischen Rasen und Kabineneingang. Und es war klar, dass das nicht sein wird über die Jahrtausendwende, dass sich das dann ändern wird. Ja. Und ja, auf der anderen Seite fällt es einem heute leichter, weil, außer ich wäre jetzt bei einer Boulevard oder ich würde Boulevard machen, da müsste ich natürlich noch mehr hinter jedem herrennen, aber so kann man auch viel aus der Distanz machen und ich sage immer manchmal, Zitate werden überschätzt und ich schreibe das, was ich sehe und was ich denke und was ich, meine Einschätzung ist manchmal auch, vor allen Dingen die Zitate, die sind ja auch nicht mehr so, wie sie auch mal waren.
Das ist definitiv der Fall und das ist mir eh schon öfter aufgefallen. Ich bin ja auch oft in der Mixed Zone, also wenn ich im Stadion bin, bin ich immer in der Mixed Zone. So ist es richtig, obwohl ich da ja gar keine O-Töne verwenden darf, streng genommen. Deswegen bin ich da eher zum Hören. Und ich habe den Eindruck, die Texte, die sind ja eh schon meistens entweder komplett vorgeschrieben oder im Kopf ist der Nachtrag schon geschrieben und dann wartet man nur noch drauf, dass der Spieler einem auch das Zitat gibt, was man dann verwenden kann.
Das ist sicher manchmal so, dass man ja nach dem Spiel eigentlich schon weiß, in welche Richtung der Text geht. Manchmal kommt aber dann ein, jetzt leider nicht mehr, Thomas Müller und gibt der Geschichte nochmal einen kleinen Dreh. Also das kommt schon vor, aber in der Regel weiß man ja schon, wie man seine Nachberichterstattung anlegt. Also das hat jetzt gar nichts mit Boulevard zu tun. Die brauchen vielleicht dann das Zitat in die richtige Richtung. Ich brauche das wahrscheinlich in der Regel nicht. Ich kann dann das mich mal da so behelfen. Ja,
Und hast du dich schon dran gewöhnt, dass es jetzt inzwischen so ist, dass die Spieler einen Meter von einem hinter einer Absperrung vorbeigehen, einfach so tun, als würden sie einen nicht sehen, als sei man unsichtbar?
Ja, manche, das ist ja schon viele Jahre schon so. Der Handy-Trick mit Handy am Ohr.
Das machen die meisten ja schon gar nicht
aber,
mehr, oder?
Aber genau, das war am Anfang war es der Handy-Trick mit Handy am Ohr und mittlerweile brauchen sie nicht mal mehr das, weil sie gehen einfach durch und wenn sie angesprochen werden, dann hat man nur Glück, wenn man sagt, wenn sie was sagen und sagen, nee, heute nicht, sondern wortlos. Oder in der Allianz Arena gibt es ja auch irgendwie einen kleinen Hinterausgang, wo man dann direkt zu dem Aufzug kommt, der nach oben führt, den ja jetzt im letzten Jahr, also den immer Leroy Sané nimmt oder Leon Goretzka nach dieser Saison oder in dieser Saison, weil er halt auch nicht so sprechen wollte.
Also ich muss sagen, mir ist das jetzt nochmal richtig aufgefallen. Ich war beim Pokalfinale und da hat es eh schon ewig gedauert, bis die Nimix kamen. Klar, die haben alle erstmal gefeiert und so weiter und so fort. Und die Bielefelder Spieler alle, ja, hallo, wie geht's euch? Auf jede Frage geantwortet, am Schluss immer gefragt, hat noch jemand was? Habt ihr alles? Also sprich, man musste auch nicht, das ist ja immer so unangenehm, der Mix, so man muss immer den Kollegen quasi fast schon ins Wort fallen, damit man seine eigene Frage stellen kann. Deswegen stellen dann Leute wie du und ich nicht so viele Fragen, weil das, glaube ich, nicht ganz so unser Naturell ist. Und dann kamen die Stuttgarter und das war halt genau wie beim FC Bayern. Also hätte der Pressesprecher nicht gesagt, ihr drei bleibt jetzt mal, Maxi, du machst da drüben und ihr zwei hier, dann wären die einfach durchgegangen.
Ja, beim FC Bayern sagt es ja in der Regel fast keiner. Oder ja, also es gibt welche, die haben halt Verantwortungsbewusstsein, wie Neuer als Kapitän kommt er da manchmal nicht drumherum oder Joshua Kimmich, die dann sagen, okay, ich bleib stehen. Oder Müller immer, aber der fühlte sich immer verpflichtet und der hatte auch, der kommt noch ein bisschen aus einer anderen Generation. Also der hat ja begonnen seine Karriere, da war jetzt Social Media noch nicht so dominiert. Ich meine, er hat es auch aufgenommen und macht es auch, aber glaube ich, er hatte auch immer die Notwendigkeit und auch den Wert der Medien geschätzt. Und das haben wir ja, oder das merkte man ja auch bei dem letzten Spiel zu Hause, wo er dann nochmal zu uns kam, wollte keine Fragen beantworten, aber wollte einfach sagen, ich wollte mich ja bei euch bedanken und ich habe auch immer ein bisschen Verständnis gehabt für euch und das zeigt ja auch ein bisschen Thomas Müller, finde ich.
Das ist allerdings wahr. Ich glaube, auf Thomas Müller werden wir im Verlauf dieser Sendung noch kommen. Aber gerade weil du schon so oft jetzt Saisonabschluss Artikel und so weiter geschrieben hast über den FC Bayern. Ich meine, inzwischen bist du ja als freie Journalistin unterwegs, hast ja auch Bücher geschrieben, unter anderem zu Giovanni Trapattoni. Aber deswegen habe ich nämlich den Eindruck, immer wenn ich dich getroffen habe im Stadion, dass bei all den Aufregern, die es da draußen gibt und bei der Temperatur 120 Grad, die jede Art der Berichterstattung hat, du warst da immer so locker, weil du schon so viel gesehen hast.
Ja, wahrscheinlich. Also das war ich sicher am Anfang meiner Journalistenkarriere, oder wenn man Karriere sagen will, meiner journalistischen Tätigkeit.
Ja, Jahrzehnte FC Bayern-Reporterin, ist keine Karriere.
War ich das sicher nicht. Da war man aufgeregt, weil man dazu kam und dann war man auch noch als Frau. Ich war da am Anfang der 90er, war ich eigentlich die einzige Frau. Dann kam noch eine Kollegin von dpa, die dann auch beim FC Bayern regelmäßig war. Wir waren so die einzigen Frauen. Da gab es noch nicht den Hang der Fernsehsender, immer eine Frau zu positionieren, die jung, lange blonde Haare, Kleidergröße 32 hat. Mittlerweile legen sie aber, muss ich dazu sagen, auch Wert darauf, dass die auch Ahnung von dem hat, was sie macht. Das hatten die damals leider nicht und das hat den Frauen vielleicht manchmal nicht geholfen. Aber mittlerweile ist das ein bisschen anders. Also da stehen jetzt schon welche, die auch Ahnung haben vom Fußball. Da waren wir so ein bisschen die Einzigen und da war das schon so, da war ich natürlich ein bisschen aufgeregt, das ist ja logisch. Da war es aber auch noch so, da waren ja auch die, man hatte so das Gefühl, man ist so auf gleicher Ebene, wenn jemand was erfährt, da war es ja auch noch wichtig, vielleicht nochmal was zu erfahren. Mittlerweile muss man, was zu erfahren oder sagen wir mal irgendwas Exklusives zu haben, muss man sich Transferjournalist nennen und jeden Tag mit den Beratern telefonieren. Das war damals halt noch nicht, da hat man halt irgendwann mal was vom Spieler erfahren, den man angesprochen hat. Und da war es vielleicht schon, war da vielleicht der Druck größer. Mittlerweile verspüre ich da keinen Druck mehr, weil auf diese Ebene wollte ich mich nie einlassen oder würde ich mich auch nie einlassen wollen, weil ich verstehe mich als Journalist und nicht als Dauertelefoniererin oder Skyperin oder WhatsApperin mit irgendwelchen Beratern von Spielern, weil das macht man ja nie mehr über Spieler, sondern das geht immer nur noch über Berater. Also das war zum Beispiel auch ein ganz großer Unterschied, wie die Spielerberater, welche Wichtigkeit die bekommen haben. Das hat sich so ein bisschen entwickelt, so Anfang der 2000er Jahre bis jetzt. Früher hat man den Berater von Lothar Matthäus, diesen Flipsen, gekannt. Und das war's. Da hat ja auch noch nicht jeder, also die ganz Großen hatten schon Berater, aber sonst hatten, also richtige Spielerberater, aber sonst haben die manchmal auch noch ihre Verträge selbst verhandelt oder mit einem Juristen. Und das ist ja mittlerweile komplett anders. Die Macht der Spielerberater ist viel größer geworden, ja.
Ja, ist ja inzwischen so bizarr geworden, dass es schon Leute gibt, die dann irgendwie den Physio von Joshua Kimmich versuchen zu kontaktieren und dann darüber dann auch vermeintlich brandheiße Informationen bekommen. Aber eben jetzt dann vor diesem Hintergrund, wo würdest du denn jetzt vom Aufgeregtheitslevel diese Saison einordnen?
Ja, die war schon aufgeregt, weil es ja so viele Themen gab, die für Aufregung sorgten. Also zuletzt die berühmte Ibiza-Affäre, wo ich sage, was ist da Aufregung? Warum kann man sich darüber aufregen? Vielleicht noch ein bisschen, ja, aber noch ein bisschen was anderes wäre es, wenn die tatsächlich, dass ihnen ja dann der Eberl sozusagen untersagt hatte nach vor diesem drittletzten Spiel, wenn sie da Meister geworden wären, wenn sie da gefahren wären. Da hätte ich es jetzt noch irgendwie verstanden, weil da war ja noch so viel, noch so wenig entschieden in der Bundesliga und da hätten sie doch noch, ja, da hätte man ihnen dieses berühmte Wort, das Vincent Kompany jetzt gelernt hat, Wettbewerbsverzerrung, hätte man ihnen vielleicht vorwerfen können. Aber
wobei Gladbach ja eigentlich auch schon durch war. Also
ja, da, vor dem letzten Spieltag, ja, vor diesem, also so, ja, genau. Also da dann muss ich sagen, ja, klar, waren auch schon durch, aber da gab es ja so ein, vielleicht noch ein paar andere, dass das Spiel beeinflusst hätte. Alles in Ordnung. Aber dann eine Woche später, nein, sollten die doch fahren. Es regt sich auch keiner auf, wenn die zwei Tage frei haben und da regt man sich auch auf, wenn Serge Gnabry auf die Fashion Week nach Paris fliegt. Aber die fliegen in der Weltgeschichte rum. Der eine fliegt zu seiner Freundin nach England, der andere fliegt dahin, der andere. Und da regt man sich auch nicht so auf. Ne? Mhm. Jetzt sind die halt mal zusammen nach Ibiza, haben sie sicherlich jetzt nicht nur, wie sie gepostet haben, Krafttraining gemacht, sondern sicher auch ein bisschen gefeiert, aber ist doch in Ordnung. Und es wäre ja auch nichts mehr passiert. Also wäre anders gewesen, finde ich, wenn sie gegen Heidenheim gespielt hätten, dann hätte Hoffenheim sagen können, okay, wenn die jetzt 6-0 gewinnen und wir verlieren 4-0 oder so, dann kommen wir in die Relegation. Aber es war genau andersrum. Mhm. Also es war jetzt nicht mehr irgendwie, war nicht mehr entscheidend. Und von daher war das so eine typische FC Bayern-Aufregung um, ja, nix. Und manchmal ist der Journalist auch ziemlich moralapostelig,
ja, finde ich. Das ja sowieso. Mhm. Und gleichzeitig habe ich nämlich drüber nachgedacht, ob das vielleicht so eine Weichenstellungssaison gerade ist. Weil wir haben, also da werden wir jetzt dann auch gleich drüber reden. Jetzt haben sie ja mal einen Trainer gefunden, mit dem sie zufrieden sind. Und offenbar ja einen Trainer, mit dem vor allem die Spieler zufriedener sind als mit seinen Vorgängern oder vielen seiner Vorgänger. Und gleichzeitig hatten wir diese vielen Vertragsverlängerungen. Das heißt, es mussten quasi jetzt Entscheidungen getroffen werden, die sich eher aufs Jahr 2030 beziehen als aufs Jahr 2025. Wo glaubst du, wird sich das mal einsortieren, was wir jetzt hier gesehen haben, was eben quasi auch das ganze Drumherum beim FC Bayern angeht? Ich meine, es wird jetzt nicht der Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, die Transition wird es jetzt nicht sein. Aber es könnte ja schon so sein, dass wir in 2-3 Jahren zurückblicken und sagen, naja, da haben sie die Dinge richtig gemacht oder vielleicht auch falsch, die sich dann auswirken.
Meinst du jetzt vom Zeitraum her, wann sich das? Ja, das wird sich schon so in 2-3 Jahren zeigen, weil es ist ja noch nicht abgeschlossen. Es gibt ja noch ein paar Vakanzen, die sie füllen müssen, wie hinten eine Verteidigung, auch in der Außenverteidigung. Vorne sind sie eigentlich ganz gut aufgestellt. Ja? Also da haben sie natürlich mit so einem guten Transfer wie Michael Olise, der wirklich, wenn man so will, der beste Transfer war, den sie in den letzten Jahren, außer Harry Kane, aber da wusste man ja schon, was er kann.
Stimmt, ja.
Aber von denen, wo man sagt, die ja immer, Bayern kauft ja manchmal Spieler, die sie sehen und sagen, der ist gut da, den holen wir. Aber diesmal war es ja wirklich ein guter Transfer und der Olise hat sich ja relativ schnell und relativ gut eingefügt, was ja auch nicht bei jedem Spieler in dem Alter so ist. Ne? Jetzt kommt es ein bisschen drauf an, ob Sané wirklich geht. Ich sage jetzt mal, das ist schwierig mit Sané, weil wie er in den letzten Monaten gespielt hat, war es gut, aber er ist halt ein sehr wankelmütiger Spieler, der auch, glaube ich, wenn es ihm irgendwie privat nicht so gut geht, das merkt man sofort auf dem Fußballplatz, der eigentlich sein Potenzial nie in seiner Karriere, wird man über Sané sagen, der hätte so sehr viel mehr gekonnt, weil er eigentlich auch kein Spieler ist, der wichtige Spiele entscheidet. Ja? Der schießt schon mal ein wichtiges Tor, aber es ist keiner, der wichtige Spiele entscheidet. Und das fände ich jetzt nicht so ein Verlust, wenn man den einigermaßen, wenn sie jemanden schon im Auge haben, der den ersetzt. Und also vorne sind sie ja gut besetzt. Ja, ich meine, sie haben einen wichtigen Transfer oder zwei wichtige, finde ich schon, oder Verträge verlängert, das waren Musiala und Kimmich. Mhm. Die sind sicher für die nächsten 3-4 Jahre wichtig. Also Musiala wäre noch länger wichtig, aber ich halte es mal Kimmich, der schon 30 ist oder 30 wird. Aber sonst, jetzt kommt es halt noch drauf an, wie sie die anderen Baustellen noch füllen. Und dann wird man mal sagen können, das war richtig oder nicht. Und da muss man auch dann den Eberl einschätzen, weil der Eberl kam natürlich in dieser Saison, finde ich, ein bisschen zu schlecht weg. Er hat natürlich ein paar Kommunikationsfehler gemacht. Er ist ein sehr eloquenter Mensch und Manager und kann gut reden, aber er hat halt ein paar, ja, das muss man, darf man ihm aber vielleicht auch nicht so übel nehmen, weil er kommt von einem Verein wie Gladbach, wo er da nicht so gefordert war. Und dann kommt er von RB Leipzig, wo, da die Kommunikation sowieso anders läuft, ja, und da war er auch in einer bisschen anderen Position. Und ich finde, der kam ein bisschen zu schlecht weg, weil er hat natürlich, man hat ihm dann vorgeworfen, ja, er hat diese Verträge sehr üppig verlängert, ja, da wäre die Konsequenz gewesen, Musiala wäre gegangen, ja. Dann muss man sagen, okay, ja, sie mussten, jetzt finde ich, es ein bisschen anders, so beim Sané, hat er ja schon gesagt, da wird nicht neu verhandelt, wird man vielleicht, könnte man umschichten, aber nicht neu verhandeln. Wenn sie da, muss er Stärke zeigen und ja, er hat halt da ein paar Fehlerchen gemacht, wie das mit Müller.
Fehlerchen,
ja. Ja, wobei man natürlich sagen kann, da war wahrscheinlich auch tatsächlich die Ausgangsposition noch eine andere und er hat damals war es vielleicht kein Fehler, aber im Rückblick war es natürlich ein Fehler, weil sich das halt anders entwickelt hat.
Also eben zu sagen, ja, es ist eine reine Formalie. Aber zu Max Eberl kommen wir gleich. Lass mal erst beim Trainer bleiben, denn das war ja das, was ich gerade schon angedeutet habe. Wir gehen aus der Saison raus und offenbar sind jetzt erstmals seit ganz langer Zeit alle wirklich zufrieden. Spieler, Trainer, Sportdirektor und sogar die grauen Eminenzen im Aufsichtsrat. Genau. Die sind alle happy mit Vincent Kompany. Und das war ja so nicht zu erwarten, weil gehört ja zu dieser Saison und auch zu seiner ersten Saison bei Bayern mit dazu. Er war nicht die Lösung 1. Wir alle wissen, dass er nicht die Lösung 1 war. Was würdest du ihm denn jetzt für ein Zeugnis ausstellen?
Also ich würde ihm schon eine 2 geben. Weil er hat einfach das gemacht, was, würde ich mal sagen, in dieser Saison sowieso das Wichtigste war. Er hat die Mannschaft befriedet, er hat die Spieler auf seine Seite gebracht. Er hat auch ein bisschen den Verein befriedet, wobei man den natürlich nie ganz befrieden kann, aber nach diesen Jahren mit diesem Wechsel in der Führung und einem sehr schwierigen Trainer, mit dem offensichtlich nicht nur die Spieler nicht zurechtkamen, sondern auch so viel mehr. Also der ist schon eine ganz besondere Person ist, der natürlich guten Sachverstand hat, dieser Thomas Tuchel, also Fußballverstand, aber dem vielleicht so manchmal so ein bisschen Gespür, das soziale, Sozialkompetenz vielleicht fehlt oder ja, zumindest für den FC Bayern hat er sie nicht. Es gibt immer Trainer, die bei anderen Vereinen dann realisieren, aber beim FC Bayern halt nicht. Sie jetzt Niko Kovac, der jetzt bei Dortmund als Hero gefeiert wird und bei Bayern halt nicht. Also das ist halt immer so. Manchmal passt es, manchmal passt es nicht. Und der Kompany hat halt eben das gemacht, dass er die Spieler hinter sich gebracht hat. Er ist halt ein, glaube ich, einfach so, wie man ihn kennt. Wir kennen ihn alle nicht außerhalb des Spiels, aber ein sehr sehr sympathischer, ein sehr, hat auch ein gewisses Charisma, das muss man sich immer ein bisschen draufkommen, das ist jetzt gleich nicht gleich ersichtlich, aber und macht halt eins, er kritisiert nie Spieler in der Öffentlichkeit, er hebt auch nicht so wahnsinnig Spieler hervor, also er tut sich damit immer ein bisschen schwer, aber macht alles intern und ich glaube, das wird sehr geschätzt und in der Bundesliga hat er das ja auch sehr gut hinbekommen, finde ich. Die Bayern hatten, wenn man die letzten 10 Jahre betrachtet, dann hatten die nur einmal, glaube ich, mehr Punkte. Also die haben eigentlich eine sehr gute Punkteausbeute, die haben sie in den letzten Jahren nie gehabt. Also man vergleicht immer ein bisschen mit letzten Jahr Leverkusen mit 90 Punkten, aber ich finde 82 Punkte sind, muss man schon sagen, eine sehr gute Saison. Aber er hat es halt international, war da natürlich nicht so gut. Hatte auch Gründe, aber wenn man jetzt mal schon mal die Vorrunde Champions League nimmt, ja, da, das geht besser, sagen wir mal so. Aber er ist ja auch ein noch immer ein Trainer-Novize auf diesem Gebiet, ja, also international. Und da muss man ihm auch ein bisschen zugestehen, dass er diese Saison doch sich nochmal ein bisschen ausprobieren durfte, finde ich. Ist bei Bayern immer schwierig, aber wenn man es mal so objektiv betrachtet, müsste man schon.
Mhm. Und ist es nicht auch interessant, dass wenn man konsequent bleibt, man es tatsächlich schafft, auch als Bayern-Trainer sich zu ganz vielen Dingen nicht zu äußern? Also was eben Vertragsverlängerung angeht, was Transfers angeht, aber eben auch so öffentliches Bewerten von Spielern. Er war da von Beginn an sehr zurückhaltend und er hat bei ganz vielen Fragen hat er gesagt, dazu will ich nichts sagen. Und das haben schon seine Vorgänger auch gemacht und irgendwann haben sie doch was gesagt. Und gerade Julian Nagelsmann war da der Meister da drin, erst zu sagen, ich sag dazu nichts und dann haut er einen Spruch raus und hat viel mehr dazu gesagt.
Ja, das ist halt einfach als naturell von Julian Nagelsmann. Ich fand, damals haben sie ihn auch mit manchen Themen einfach auch ein bisschen allein gelassen.
Ja, total.
Wie Flick auch. Also das ist jetzt ein bisschen andere Sache. Aber er ist, kommt ihm vielleicht auch entgegen, er versteckt sich nicht, würde ich nicht sagen, aber er schiebt schon immer so die Sprachprobleme vor. Wobei ich finde, er spricht sehr gut Deutsch. So gut, wie es Pep Guardiola in 3 Jahren nicht gelernt hat, so gut, wie es Trapattoni auch nie gelernt hätte. Er spricht ungefähr so gut Deutsch, würde ich sagen, wie Louis van Gaal. Und er müsste sich gar nicht immer in diese Sprachbarriere flüchten, macht er, aber das kommt ihm auch zugute, weil man kann. Ja, so, dann wirkt es ja auch manchmal so ganz, ja, so ein bisschen naiv, wenn er dann so, das hab jetzt, ja, ich kann das vielleicht im Deutsch nicht so gut ausdrücken. Aber er ist auch, glaube ich, intelligent genug und er ist ja auch keiner, der sich so profilieren muss nach außen. Er ist ja eher so ein bisschen der zurückhaltende Typ als Trainer. Das war jetzt, Nagelsmann ist es eher nicht. Es ist jetzt überhaupt keine Wertung, weil, das ist ja auch, vielleicht macht auch Teil seines Erfolgs aus, ja.
Und sie kommen halt aus unterschiedlichen Richtungen. Das ist doch der typische Unterschied, den du oft hast, nicht immer, bei Trainern, die früher erfolgreicher Profi waren. Dann müssen die nicht nochmal beweisen, dass sie Ahnung von Fußball haben und dass sie Erfolg haben können. Und eben diejenigen, die extern sind, die von außen reinkommen, Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel, die haben ja quasi nur ihre Trainertätigkeit, um nachzuweisen, dass sie in diesem Elite-Segment des Fußballs gute Leistungen haben. Also ich erkläre es mir auch ein bisschen so.
Ja, kann natürlich auch sein. Es gibt da aber sicher auch Gegenbeispiele.
Ja, das,
also,
das stimmt wohl.
Aber das mag schon sein, ja. Also Kompany ist einfach, glaube ich, von seinem ganzen Naturell her ist er so ein ausgeglichener Mensch. Der war auch nicht umsonst Kapitän bei Manchester City, weil er ist vielleicht auch das gut, der ist auch keiner, der sich so super aufregt. Also regt dich schon mal auf, was ja auch richtig ist, aber konntest du auch gut am Spielfeld auf den Schiedsrichter loslassen, weil der wird ihn nicht übelst beschimpfen. Und das ist ja so dieses ausgleichende Element, das hat ja auch den Bayern vielleicht auch in den letzten Jahren auch gefehlt in dieser Position, weil Tuchel war es ja auch nicht. Also Tuchel wäre jetzt für mich das Gegenbeispiel, also passt ganz gut da rein, weil der war ja auch als Fußballer nicht erfolgreich. Aber das ist immer eine Sache der Persönlichkeit, finde ich. Und Nagelsmann ist ja auch einer, der gut reden kann, der sich gut verkaufen kann. Und ja, da lebt er wahrscheinlich auch schon früh neben seiner durchaus fachlichen Kompetenz, weil wenn man sich, wenn nur das eine stimmt, aber man kann sich nicht verkaufen, dann wird man trotzdem nicht so erfolgreich, glaube ich.
Ja, gut, das stimmt natürlich. Ja. Aber bei Kompany hat man eben zumindest von außen gesehen den Eindruck, dass er immer noch eigentlich sich verhält wie ein Kapitän einer Mannschaft, dass bei jeder Antwort bei ihm im Kopf mitläuft, was ist jetzt die beste Antwort fürs Team und nicht die beste Antwort für mich. Und deswegen äußert er sich zu vielen Dingen nicht. Und gleichzeitig hätte ihm das aber auch gar nichts geholfen in dieser Saison, wenn man A, nicht Meister geworden wäre und B, aber auch, und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir quasi bei der Note 2 landen, die Art und Weise des Spiels sich auch sehr so verändert hätte. Wie hat dir denn das gefallen?
Also am Anfang war das natürlich, also gedacht, oh super, also so, wenn man das mit dem Tuchel-System oder der Tuchel-Spielweise sagt, super. Man hat sich allerdings so im Herbst gedacht, ob das gut geht. Das geht in der Bundesliga gut, aber international geht es nicht gut. Und dann waren wir ja Ende Oktober bei dem Spiel in Barcelona und dann da hat sich's einfach gezeigt. Gut, es war natürlich, kam ein bisschen was zusammen, aber da hat man gesehen, okay, da muss er so ganz offensiv, so ganz weit nach vorne schieben, dieses geht vielleicht doch nicht. Und das spricht ja auch für Kompanie, dass er dann sagt, ich passe jetzt ein bisschen an. Ich finde, das zeigt ja auch, ob einer ein Trainer, ob er das Zeug dazu hat, ein Großer zu werden, oder ob er sagt, nee, ich beharre auf meinem System. Er hat natürlich auf seinem System grundsätzlich beharrt, was ja auch richtig ist. Aber er hat trotzdem, kann man punktuell Anpassungen vornehmen, und das hat er nach diesem Barcelona-Spiel schon gemacht. Die zwei Innenverteidiger standen nicht mehr so weit vorne. Und im Mittelfeld war es ein bisschen kompakter. Man hat es ja gedacht in Barcelona, da hat sich kurz vorher Pavlovic verletzt, und dann war klar, Palinha, der bis dahin eigentlich nicht so in Tritt kam, oder beziehungsweise ist ja auch kein Company-Spieler. Er wollte den ja nicht. Das war ja noch so eine Altlast von Tuchel, der den wollte, die berühmte Holding Six. Man hat gedacht, ja, für Barcelona ist der vielleicht ganz gut, weil da ist das Mittelfeld ein bisschen kompakter mit dem. War es halt an dem Tag nicht, lag jetzt nicht nur an Palinha, muss man jetzt mal sagen, an vielen anderen Faktoren. Aber da hat er halt gesehen, okay, ich muss da vielleicht was ändern. Das, finde ich, zeichnete ihn dann auch aus, dass er dann seinen risikoreichen Offensivfußball ein bisschen verändert hat.
Ja, und das Interessante ist, eigentlich hat das ja sogar schon ein bisschen früher begonnen. Also dieses 3-3 gegen Eintracht Frankfurt mit dem 3-3 in der Nachspielzeit nach dem Kimmich-Ballverlust. Danach haben sie gegen Stuttgart wieder so gespielt, wie sie öfter schon gegen Stuttgart gespielt haben, auch unter Tuchel, nämlich zurückgezogener und dann die Stuttgarter auskontern. Und eigentlich, und das hat nämlich Kimmich später gesagt, ja, wir haben das ja nicht nach dem Barca-Spiel umgestellt, sondern wir wollten schon auch bei Barca anders spielen. Aber da sind sie halt daran zerschellt, dass halt Rafinha in der Form seines Lebens ist. Und letztlich muss man ja auch sagen, das war ja so ein, weiß nicht, so eine Wasserschlacht fast so ein bisschen. Beide haben 10 Wasserbomben und dann ist die Frage, wer trifft den anderen zuerst und besser? Genau. Und hätten die Bayern ihre Chancen verwandelt, wer weiß, ob wir dann da auch von einem 3-3 gesprochen hätten.
Oder sie hatten ja nach diesem Anschlusstreffer noch ein paar Chancen oder auch davor. Also das hätte in der Halbzeit durchaus 2-2 stehen können, ja. Wenn man sagt, dass Barcelona alle Chancen nutzt und Bayern nutzt auch seine Chancen, dann hat ja Kimmich immer bei der Einordnung auch am Ende gesagt, das Barcelona, da waren wir ja nicht unterlegen so total. Also das war einfach, die waren halt so effektiv und wir waren gar nicht effektiv. Aber das war trotzdem so in der Mannschaft oder im Verein, ich weiß noch, wie der Ewald damals in die Mixzone kam, der war bedient. Und dann hat er halt nur die falsche Frage gestellt bekommen und dann hat er dem Kollegen dann den Trainerschein nahegelegt, der sollte den Trainerschein machen. Das muss ja Ewald vielleicht auch noch lernen, dass er da vielleicht nicht so dünnhäutig ist, weil wobei, war jetzt gar nicht so schlimm, aber da hat man halt so ein bisschen, und da hat er halt befürchtet, dass der Trainer jetzt angegriffen wird durch die Spiel, weil es war halt schon die zweite Niederlage in der Champions League. Man hat zwar immer neu gedacht, ja, die gewinnen jetzt dann schon alles, die scheitern doch nicht in dieser komischen neuen Vorrunde. Aber es war halt schon, von 3 Spielen, 2 verlieren, ist schwierig, ja. Genau.
Also man sieht dann ja auch an dieser Dünnhäutigkeit von Max Eberl, man kann es ja auch positiv sehen, für uns Berichterstattende, ich glaube, das gibt einem schon immer so einen Einblick, wie gerade das Nervositätslevel ist. Und da hatte ich aber auch einen Eindruck, dass es auseinanderging zwischen Max Eberl und Kompanie und seinem Trainerteam. Denn das war ja nicht die einzige Anpassung, die wir gesehen haben in der Saison. Wir hatten Spiele, zum Beispiel in der Rückrunde, in denen die Bayern extrem passiv defensiv gespielt haben, mit der absoluten Krönung des Auswärtsspiels in Leverkusen, dass sie nur durch reines Glück nicht verlieren.
So ist es.
So muss man sagen. Wie hat ihr denn, weil eben vor allem in der Hinrunde viel drüber geredet wurde, was sich verändert hat unter Kompanie, weil es eben besser wurde im Vergleich zu Tuchel, wie hat ihr denn dann sowas, was wir dann auch in der Rückrunde gesehen haben, gefallen?
In der Rückrunde waren sie dominant, so 80, 70 Minuten und dann waren sie nicht mehr dominant. Also dieses Kiel-Spiel nehme ich da, also es waren so im Spätwinter, so im Februar, März waren da so ein paar Spiele drin und hat man so gedacht, oh, jetzt brechen sie ein, und das war ja so wie im Vorjahr, da hatten sie auch so Spiele, da haben sie die Mannschaft dominiert und dann haben sie es doch verloren. Aber ich glaube, das war jetzt nicht dem System geschuldet, das war vielleicht auch mal waren sie so wenig mental frisch oder sowas, glaube ich. Und sagen wir mal, dieses Leverkusen-Spiel, das sie nur mit Glück nicht verloren haben, Da gibt es natürlich, das ist natürlich immer den Anspruch an den FC Bayern. Der FC Bayern muss immer dominieren, muss die Gegner alle zumindest in der Bundesliga herspielen und dann 5-0 gewinnen. Vielleicht gegen Leverkusen nur 2-0, aber und wenn es andersrum ist, ganz viele Mannschaften reüssieren so, nämlich gegen die Bayern, dass sie sich hinten einstellen und warten auf einen, eventuell auf einen, den goldenen Schuss, ne? Mhm. den sie dann kriegen, diese eine Chance, die Bayern mal im Mittelfeld am Ball verlieren. Ist manchmal ein bisschen ungerecht, weil das war ja so, das war Leverkusen war es Jahr zuvor, haben die eine außergewöhnlich gute Saison gespielt, haben außergewöhnlich gut gespielt, haben 90 Punkte gehabt, wenn man jetzt mal nimmt, das wenn Bayern, weil die ein bisschen schlechter waren, wenn man da mal ein paar Punkte abzieht, weil sie vielleicht die Bayern ihnen vielleicht im Normalfall von diesen 6 Punkten, die sie nicht gewonnen haben, vielleicht ein paar abgenommen hätten. Klar, haben die zweimal verloren, dann vielleicht eins gewonnen hätten und eins unentschieden, aber egal, dann waren es immer noch eine sehr gute Saison. Mhm. Und dass die Bayern da nicht mit Hurra dran gehen, und das war ja auch der einzige Verein, der ihnen bis noch die Chance hatte, sie abzufangen, muss man da auch mal so stehen lassen und kann sagen, okay, dann haben sie es halt mal so gemacht. Ja? Solange sie nur ein Spiel so machen. Und das zeugte aber auch davon, dass sich der Company schon anpassen kann und sagen, okay, wenn wir gegen so eine Mannschaft spielen, dann können wir jetzt nicht mit unserem Hurra-Fußball daherkommen, weil da gehen wir nämlich unter Umständen ein. Also, weil wir noch nicht so gefestigt sind, weil ja auch Spiele gab davor, die hinten raus ein bisschen schwierig waren, dann muss ich auch mal dazu greifen. Ne? Also ich glaube, dass er das nicht von Anfang an vorhatte in dem Spiel, sondern dass sich das auch so ergeben hat, weil die Leverkusener so waren offensiv waren, so angriffslustig waren, und dass sie dann die Spiele gedacht haben und auch er da nicht so eingegriffen hat, sagen, jetzt macht mal, läuft mal nach vorne, weil, also das war natürlich, das nimmt man immer so ein bisschen her, dieses Leverkusen-Spiel, aber ich finde, da muss man manchmal ein bisschen Nachsicht, weil am Ende zählt, dass sie da nicht verloren haben.
Das stimmt, wobei sie natürlich eigentlich hätten verlieren müssen. Also das ist halt dann sehr vom Ergebnis her gedacht. Ich habe mich halt gerade gefragt, ob dann nicht die weiteren Spiele gegen Leverkusen in der Champions League Beweis dafür sind, dass es halt dann doch nicht der Ansatz ist, der dem Potenzial des FC Bayern nahe kommt.
Da haben sie ganz anders gespielt, aber da war ja auch vielleicht eine andere oder eine andere Voraussetzung. Da waren es zwei Spiele, und die zwei Spiele mussten sie in der Summe für sich entscheiden. Bei diesem Bundesligaspiel hat ihnen auch das Unentschieden genügt. Da haben sie nämlich den Abstand wahren können, aber beim Ding nicht. Und es gab ja auch Spiele, oder es gibt immer Spiele, wo man sagt, hätte die Bayern gewinnen müssen, und sie haben es trotzdem nicht gewonnen. Also gab es auch in dieser Saison, muss man jetzt mal ehrlich sagen.
Ja, natürlich, genau. Klar.
Also, von war daher,
kein Durchmarsch.
Genau, und von daher war das dann okay, dann war es mal andersrum. Dann haben sie es halt mal, hätten sie es verlieren müssen und haben sie es nicht verloren. Und die beiden Champions-League-Spiele, die waren eigentlich so für mich, es gibt vielleicht international, ist Leverkusen noch nicht in dieser Belle Etage der Vereine angekommen, aber sagen wir, in den letzten 2 Jahren waren sie, finde ich, schon, haben sie schon dazugehört, ja? Also rein von dem, wie sie gespielt haben. Und daher war das schon so, zu was die Bayern fähig sind, und man hatte eigentlich nach diesem Leverkusen-Spiel gedacht, beiden, okay, sie könnten es jetzt schon schaffen bis zum Finale, weil da haben sie so dominant gespielt und so gut gespielt, aber dann kam halt diese Woche im März, wo es sehr viel zunichte gemacht hat, weil sie einfach auf einen Schlag 3 wichtige Spieler verloren haben und das halbe Gerüst der Mannschaft, kann man sagen, und
da kommen wir gleich noch zu. Ja, und man muss dazu sagen, das Leverkusen-Spiel in der Liga hatte ja auch noch die Vorgeschichte, das Leverkusen-Spiel im DFB-Pokal, wo man zu Hause verloren hat, in Unterzahl, und aber eben eigentlich dominierend gespielt hat, und da aber Leverkusen diesen einen goldenen Kopfball in dem Fall dann hatte.
Genau, das war zum Beispiel, von daher hat es sich wieder ausgeglichen. Natürlich kann man es nicht sagen, weil es ausgeglichen, weil die Leverkusener dadurch in einem Wettbewerb blieben, und ich hätte gern die Bayern dann auf der Bielefelder Alm gesehen.
Wie sie ausgeschieden sind. Und dann Max Eber, die eine taktische Frage stellt und mit dem Trainerschein betet. Aber das kann ja vielleicht in der nächsten Saison dann kommen. Jetzt, weil du aber einmal schon mal diese Phase angesprochen hattest im Februar, in dem auch Bayern relativ müde gewirkt hat. Und das war unter anderem rund um die Celtic-Spiele. Also man gewinnt in Celtic 2-1, kassiert aber da auch schon wieder ein Gegentor, das nicht sein muss. Und dann im Rückspiel liegt man 0-1 hinten und schafft es gerade noch irgendwie die Verlängerung zu verhindern. Mhm. Und rund um diese Spiele herum hat Vincent Kompany eben oft über die Spielbelastung der Spieler gesprochen. Und was ich damals interessant fand, war, dass wenn du dir das im Vergleich zum Beispiel mit Leverkusen angeguckt hast, gab es bei Leverkusen, also wenn du beide Teams nebeneinander gelegt hast, gab es damals 9 Spieler, die mehr Minuten hatten als der Spieler, das war Joshua Kimmich damals, mit den meisten Minuten beim FC Bayern. Mhm. Und gleichzeitig war das die Phase, in der Leverkusen aber wirklich wieder in der Spur war, seine Ergebnisse geholt hat und eben deswegen so dran geblieben ist, dass dieses Rückspiel so wichtig war. Wir müssen da jetzt, glaube ich, nicht mehr im Detail nochmal reingehen, aber was würdest du denn sagen zu diesem Argument, die Spieler waren manchmal eben nicht frisch genug in der Saison, kann man das so gelten lassen? Müsste Bayern nicht auch über Einwechselspieler oder Rotationen das auffangen?
Ja, also sicherlich, also das hätte man vielleicht besser machen können, vielleicht, ja. Also ich kenne jetzt auch die Daten nicht, also ich meine, die haben ja auch diese Leistungsdaten, welcher Spieler schon an der Grenze ist und dann nimmt man raus, ja. Das kennen wir jetzt, die kennen wir jetzt nicht, aber vielleicht, also ich sage jetzt mal, eventuell hätte man es besser machen können, ja. Also, dass sich dann 3 Spieler innerhalb von 4 Tagen oder einer Woche verletzen, Spieler, die relativ viel gespielt haben, ja, das stimmt. Mhm. Also Musiala war dazwischen auch mal ein bisschen verletzt, aber sonst die anderen beiden haben ziemlich viel gespielt. Kann auch sein, dass das noch von der Saison davor kommt, man weiß es nicht, ja. Dass das ja, dass Spieler sehr belastet sind und manchmal ist es nicht nur die Spielminuten auf dem Feld, manchmal ist es auch der Kopf und das, glaube ich, unterschätzt man manchmal, ja. Mhm. Wie, dass ja das, wenn man im Kopf nicht mehr frisch ist, dass das sich auch auf den Körper auswirkt und man dann auch ein bisschen verletzungsanfälliger ist, ja. Mhm. Also kann, so ist es ja. Und dann das, ja, aber vielleicht hätte man es besser machen können, aber da bräuchte man, glaube ich, ein bisschen Einblick in die Daten, in die Leistungsdaten oder in die medizinischen Daten, ob da jemand schon mehr am Rande war. Es gibt natürlich auch immer, dass man sagt, man lässt Spieler schneller wieder spielen nach Verletzungen. Man gibt ihnen zu wenig Zeit, um das richtig auszukurieren. Ja? Also finde ich jetzt ein ganz gutes Beispiel, gerade eben Angelo Stiller bei VfB, der hätte wahrscheinlich auf gar keinen Fall spielen dürfen. Ja? Mhm. Und
aber dann lass doch mal bei dieser Märzwoche bleiben, in der so ein bisschen die Hoffnung auf die ganz große Saison gestorben ist. Also wir hatten dann Verletzungen von Jamal Musiala, Dayo Upamecano hat sich verletzt und jetzt habe ich gerade den dritten vergessen, der da auch noch
von Alfonso
und Davis hat sich natürlich noch verletzt, genau. Und Ito hat sich noch den Fuß gebrochen. Das kam auch noch mit dazu, aber mit dem hat man ja kaum geplant, aber auch Klassiker von dem Spieler, vielleicht dann doch ein bisschen zu früh zurückgekommen. Also das stimmt natürlich mit den medizinischen Daten, die du sagst. Auf der anderen Seite hast du aber trotzdem das Thema Kaderbreite. Also Ottmar Hitzfeld hat mal das Rotationsprinzip eingeführt, nicht weil er gesagt hat, ich will Spielminuten verteilen, sondern weil er gesehen hat, mein Kader ist so breit besetzt, ich muss rotieren, ansonsten habe ich hier schlechte Stimmung. Das hat er ja mal später eigentlich erklärt. Und das scheint ja offenbar bei Bayern nicht so gut zu funktionieren, sonst hätte man diese Durchhänger nicht gehabt. Und das Zweite ist, dass ich in der Offensive schon manchmal den Eindruck hatte, dass es schon sehr viel davon abhängt, dass Jamal Musiala sich aus einem engen Raum rausdribbelt oder Michael Olise ein direktes Duell gewinnt und dass man nicht so feste Muster hat, auf die man auch zurückfallen kann, wenn da eben nicht Michael Olise ins Dribbling geht, sondern Serge Gnabry. Mhm. Dass es schon dann wirklich von der Ex-Klasse der Spieler abhängig war.
Das ist ganz sicher, das kann schon sein, es sind halt andere, unterschiedliche Spielertypen und bei Michael Olise hat das halt sehr gut funktioniert in dieser Saison und bei Gnabry halt nur am Anfang und am Ende, sag ich jetzt mal, und dazwischen nicht, war dann auch mal verletzt, kleinere Verletzungen. Natürlich hätte man jetzt sagen können, man nimmt, wenn man dann so einen Spieler wie Wirtz hat, der ein bisschen anders ist als Jamal, dann ist man so flexibel, dann kann der Rest der Bundesliga irgendwie einpacken, so ungefähr. Mhm. Ja. Von daher, im Sinne der Bundesliga ist es ganz gut, dass er jetzt nach Liverpool geht und nicht zum FC Bayern. Und ich denke mal, aber das hast du natürlich immer, wenn ein Ausnahmespieler fehlt, dann verändert sich immer ein Spiel und dann, du hast ja keine 2 Ausnahmespieler, die dann in der Regel, die dann das so ähnlich da, also in diese Lücke stoßen können. Das sind dann immer, problematisch wird es beim FC Bayern, wenn Olise und Jamal gar nicht spielen, also beide verletzt sind und Gnabry in seinem berühmten, sagen wir mal, 5-Monats-Loch ist und Sané gerade Probleme mit seiner Ehefrau hat und auch nicht so auf dem Damm ist. Dann gibt es ein richtiges Problem. Ja? Mhm. Oder hat sie dann, aber das, also die allen Komponenten zusammen nicht. Und man muss schon sagen, auch in der Zeit, also jetzt ohne auch Musiala, sie waren in der Offensive nicht schlecht. Also das kann man jetzt nicht sagen, ja. Also natürlich hast du dann immer, musst nur der Kane noch irgendwie, der hatte dann einmal zwischendurch so seine Phase, wo er nicht so gut, also
auf seinem Niveau.
Auf seinem Niveau, nicht so gut also er war nicht so in der Box, nicht so gefährlich. Man muss immer sagen, er ist ja auch immer wertvoll, weil er natürlich viel Bälle im Mittelfeld, das wird immer ein bisschen unterschätzt und Zugspieler ist, ein gutes Auge hat und sowas. Er ist halt nicht der typische nur Boxspieler, ist halt, hat noch ein paar mehr Fähigkeiten. Aber wenn dann, ja, das gibt's halt immer mal, dass dabei vieles zusammenkommt. Aber das finde ich in der Offensive war ja auch nicht das Problem am Ende, würde ich mal sagen. Das, warum sie im Viertelfinale ausgeschieden sind, das lag nicht nur an der Offensive. Weil die hatten, es ist halt mal Chancen nicht reingegangen, ja, aber sie hätten nach hinten nicht unbedingt immer so viele Tore bekommen müssen.
Ja, das ist nämlich der interessante Punkt, dass ich selber den Aspekt Kaderbreite mit der Offensive eingeleitet habe. Und während du gesprochen hast, habe ich mir auch gedacht, ja, eigentlich müssen wir aber die ganze Zeit über Sacha Boy und solche Leute sprechen.
Ja, genau. Also die haben hinten, haben sie zu wenig, sie waren hinten zu wenig breit. Vorne waren die breit genug, würde ich mal sagen. Ja? Also von der Kaderbreite haben sie viel auch breit genug gemacht, sagen wir mal. Aber hinten hatten sie ein wirkliches Problem, wenn man das sieht. Okay, es ist die Frage, ob man Sacha Boy in diesem Spiel gegen Inter einwechseln muss, wo man dann, sagen wir mal, 3 Positionen in der Abwehr verändern muss und man hätte es ein bisschen geschickter lösen können. Ja? Also da hat Kompany sicher einen Fehler gemacht. Jetzt das Ganze am Sacha Boy aufzuhängen, ist natürlich auch ein bisschen unfair, aber ein Spieler, der davor, also wenn er gespielt hat, nie überzeugt hat und dann schon viele ganz lang nicht gespielt hat, den da reinzubringen, um dann noch 2 weitere Positionen zu verändern in der Abwehr, war nicht so günstig. Aber es gab halt auch nicht so viele Möglichkeiten. Am Ende musste ich sagen, sogar nochmal Leon Goretzka in den Verteidiger spielen. Ja.
Genau.
Und das, da haben die meisten Baustellen. Ja. Also die brauchen dringend noch einen Weltklasse-Innenverteidiger, weil so jemand wie Minchae Kim eine halbe Saison mit Schmerzen gespielt hat und da natürlich dann auch nicht immer fehlerfrei war. Der war es davor auch nicht, aber da kamen noch ein paar mehr dazu. Und ich meine, Kompany steht sehr auf Upamecano und Minchae Kim, weil die natürlich von der Schnelligkeit her zu seinem Spiel passen. Eric Dier nicht so, aber wenn man mal am Ende sagt, Eric Dier hat sicher nicht so schlechte Werte im Vergleich zu den beiden. Also, wenn man die bei vergleicht, da ist der bestimmt nicht, der schneidet sicher nicht am schlechtesten ab, glaube ich persönlich. Er hat halt, handelt es halt ein bisschen anders, ja.
Ja, genau, das ist so der Eindruck, den man hat bei den Bayern, die ja einfach hunderte von Millionen Euro jetzt schon in ihre Verteidigung gesteckt haben und trotzdem würde niemand behaupten, das wäre eine von Europas besten Verteidigungen.
Ja.
Definitiv auch nicht die schlechteste und auch die beste der Liga. Aber auf dem Top-Level reicht es eben nicht. Und mein Eindruck ist eben schon, dass man vielleicht ein bisschen zu sehr auf Daten geguckt hat, dass man eben sich sehr beeindrucken hat lassen von der guten Physis. Ich meine, da ist Hernandez halt das beste Beispiel dafür. Aber du eben auch andere Qualitäten haben kannst. Also ich nenne es mal das Mats Hummels-Phänomen. Der hat auch nicht alles mit seiner Geschwindigkeit lösen können, denn
eigentlich
die Geschwindigkeit
nichts.
Hat er nicht. Genau. Und trotzdem ist er ein sehr, sehr guter Verteidiger. Und du hattest ja zum Beispiel, hast du ja auch so einen kleinen Einblick bekommen, bei einem Matthijs de Ligt, der aus ganz vielen anderen Gründen auch noch immer wieder seine Probleme in der Zeit bei Bayern hatte, aber der auch nicht der schnellste Spieler ist, auch nicht der langsamste, aber nicht so schnell wie die Top-Stürmer und der trotzdem aber seltener überlaufen wurde als manch andere. Ja. Und das scheint irgendwie zu kurz gekommen zu sein im Scouting. Ja. Aber wie würdest du denn jetzt dann diese Märzwoche mit den Ausfällen und dann eben dem Ausscheiden gegen Inter, wie würdest du das denn jetzt einordnen? Denn das ist so ein typisches von zwei Seiten der Medaillen her gedachtes Spiel, vor allem dieses Rückspiel, weil sie können ja auch weiterkommen und keiner beschwert sich.
Es war ja nicht irgendwie, dass sie ausgeschieden sind und gesagt haben, okay, das war total verdient. Das war ja ein Spiel auf Augenhöhe. Inter hat man dann ja auch gesehen, hat ja dann auch Barcelona ausgeschaltet. Das war von Haus aus klar, dass es eine sehr unangenehme Mannschaft ist, ein bisschen schwierig zu dieses Wort mag ich nicht, aber das wird jetzt immer verwendet, zu bespielen, was natürlich Nonsens ist, aber schwierig gegen sie zu spielen. Und sagen wir mal so, sie haben es halt im Hinspiel, ich würde sagen, sie haben es im Hinspiel, sie wollten nochmal auf dieses
2-1
auf
gehen.
Das 2-1 gehen und ja, aber da muss ich halt auch sagen, ich habe immer gesagt, man hat immer gesagt, der Jamal, wenn ausfällt, der schwierigste Ausfall, glaube ich, war nicht Upamecano hin, sondern war Alfonso, weil den konntest du auf gar keinen Fall ersetzen. Mhm. Ja? In der Offensive waren sie so breit aufgestellt, dass sie den schon irgendwie, sie waren immer noch sehr torgefährlich. Ja? Aber hinten, der Alfonso, der hat ihnen gefehlt und ich glaube, der hätte natürlich auch dieses 2-1 von Inter verhindert, weil der wäre jetzt nicht wie Sascha Boye in die Mitte abgebogen, sondern hätte ihn verfolgt bis zum und der hätte nicht geflankt. Also sag ich jetzt mal, ja. Mhm. Die haben es hinten verloren, nicht vorn verloren. Also sind hinten ausgeschieden und nicht vorne ausgeschieden. Und es war knapp und ein bisschen wie letztes Jahr im Halbfinale, da war sie auch nicht, da war Real Madrid auch nicht die überragende Mannschaft. Nee. Auch da sind sie mit Pech ausgeschieden und diesmal auch. Es ist nicht immer Pech, sage ich, sondern man ist ja immer gern beim FC Bayern. Die werden immer als so diese, ah, die haben so viel Glück. Sage ich nicht, nein, Glück arbeitet man sich auch und das Pech hat irgendwo einen Grund, klar. Mhm. Aber es war jetzt, sie hätten auch gut weiterkommen können. Ja, und dann, ich hätte gern nochmal gegen Barcelona gesehen.
Ja, das hätte ich auch sehr gerne.
Hätte gern gesehen, ob sie da was gelernt haben. Natürlich haben sie was gelernt. Und wie sie sich da, und da hätte Barcelona hätte auch nicht Hurra gespielt. Weil da ging es nämlich auch ums Ausscheiden. In der Vorrunde war es ganz was anderes. Ja, kann man mal ein Spiel abschenken. Also da ist noch nichts passiert. Das ist wie in der Liga. Aber da wäre es dann schon ein bisschen anders ausgesehen. Hätte ich sie auch gern sehen wollen. Ja, ich habe, wie die Auslosung, wo klar war, gegen Celtic, so, sie kommen jetzt gegen Inter. Dann
also nach Celtic erst Leverkusen.
Nach Leverkusen. Also wo klar war, wie es dann weitergeht.
Ja, genau, ja.
Da waren sie ja noch vollzählig halbwegs. Da habe ich mir gedacht, also außer Barcelona, was wahrscheinlich droht, ist das eigentlich gute, also sind sie am guten, in der guten Hälfte.
Im guten Zweig gelandet.
Guten Zweig gelandet, ja. Gut, dann kamen die Verletzungen. Und natürlich muss man jetzt auch sagen, eine Mannschaft wie der FC Bayern hat natürlich auch den Anspruch, dass sie so ein paar Verletzungen kompensieren kann. Und da müssen sie sich halt hinten breiter aufstellen und dürfen nicht irgendwie Sascha Boye, der mal gute Werte hat, weil er schnell ist und in der Türkei da ganz gut gespielt hat. Da haben die Bayern ja gegen Galatasaray gespielt, da ist er mir zum Beispiel nicht aufgefallen.
Nee, mir auch nicht.
Und aber war wohl, also wenn man so verfolgt, war er wohl sehr auffällig. Das ist ja manchmal auch.
Gala hat da halt so wahnsinnig hoch rausgepresst.
Genau.
Und deswegen hat der Bayern ja so riesige Räume, ja, sobald sie da mal durchgekommen sind. Und da war halt Boye immer vorne mit dabei beim Pressen.
Ja.
Aber deswegen war er ja nicht gut im Verteidigen.
Nein. Verteidigen war er nicht gut. Der ist halt schnell.
Ja.
Das ist es. Aber sonst ist er nix. Also ist er also für Bayern nicht mal Durchschnitt. Und da, sie haben halt jetzt, nehmen jetzt mal den Eberl aus, sie haben halt über viele, den hat ja auch nicht Eberl zu verantworten, viele Jahre irgendwie mal gekauft, weil sie wieder mal irgendwo jemanden gebraucht haben.
Mhm.
Und das, finde ich, war schon in dieser Salihamidžić-Ära auch so ein bisschen der Fall. Da haben sie so viel wahllos gekauft.
Die Opportunitätstransfers. Ja, wir können Mané bekommen, ja, dann holen wir ihn, obwohl er gar nicht
in unser System haben gar nicht so geschaut, passt der überhaupt?
Ja.
Mhm. Und ist der überhaupt auf unserem Level? Kann uns der weiterhelfen? Also das Einzige, wo ich sage, den hätten sie schenken können, das wäre Palinia gewesen, weil der auch gar nicht zum System von Kompany passt.
Mhm.
Und das hat jetzt Eberl zu verantworten. Also den hätte es davor. Sonst hat er ja, finde ich, nicht so schlechte Transfers bisher gemacht. Aber den Palinia, den muss man nicht haben. Also der ist gut, aber nicht für die Mannschaft, nicht für Bayern. Der passt halt in eine Mannschaft, der ist kein Ballhalter. Ist halt ein Balleroberer. Ne?
Ja.
Und das.
Das leitet jetzt über eigentlich von dem einen Aspekt in den anderen. Also wir haben jetzt diese Märzzeit und das Ausscheiden aus der Champions League aufgearbeitet und wir sind aber mitten schon im Kader gelandet. Und ich würde gerne den Punkt, der eben auch jetzt viel mit Max Eberl zu tun hat, den du mitgebracht hast, mit der etwas ketzerischen Frage einleiten. Wäre man gegen Inter weitergekommen, wenn Franz Kretzig im Kader von Bayern gewesen wäre?
Nein, auch nicht. Also,
du hättest doch jetzt fürs Drehbuch sagen müssen, ja, Elli, ach schade.
Nee, ich glaube, also das weiß ich nicht. Vielleicht wäre Franz Kretzig irgendwie taktisch besser eingestellt gewesen auf das. Also,
so wie Bayern halt spielt.
Ja, so wie Bayern spielt vielleicht. Aber sagen wir mal, der macht Bayern nicht besser. Mhm. Er macht sie vielleicht auch nicht schlechter, aber er macht sie nicht besser. Ich verstehe, man kann ja nicht nur Spieler kaufen, die immer die Stammspieler sind. Ja? Man muss schon aber man muss auf der Bank schon noch ein paar Spieler haben, die das genau das Niveau halten. Und das haben sie in der Offensive, aber das hatten sie halt in der Defensive nicht. Vor allen Dingen, weil sie doch Stanisic auch noch verletzt war und so. Also da war halt einfach, und der dann aus der Verletzung kam, der auch noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war oder seiner Form war, der hat auch noch nicht seine richtige Form gehabt. Und das war dann, glaube ich, schon so ein bisschen das Problem. Und da müssen sie halt diese Boys und vielleicht auch ersetzen durch so eine Nummer, also ein Level drüber einfach, ja.
Ja, ich frage auch deswegen, weil das ja einer der Vorwürfe ist, der jetzt Max Eber gemacht wird, nämlich, dass man eben der berühmte Campus, sie wollen unbedingt über den Campus Spieler in den Profifußball bringen, das schaffen sie inzwischen, aber die spielen dann eben nicht beim FC Bayern Profifußball, sondern im DFB-Pokalfinale bei Stuttgart oder eben Franz Kretzig bei Heidenheim, der eine fantastische Saison gespielt hat. Und natürlich ist die Frage ketzerisch, weil sehr wahrscheinlich hat er nicht das Niveau, um gegen Inter zu spielen, aber vielleicht hätte es schon einen Effekt gehabt, wenn du nicht Conny Leimer die ganze Zeit in die Lücke der Abwehr quasi stellen musst, auf welcher Seite ist gerade jemand verletzt, okay, da spielst du jetzt Conny. Das hätte ja vielleicht auch schon helfen können. Also glaubst du, wie groß ist denn deiner Meinung nach dieses Thema, dass eben junge Spieler es irgendwie immer noch nicht schaffen, beim FC Bayern hochzukommen?
Pavlovic hat es auch geschafft.
Aber ist der nicht nur wegen einer Verletzung reingerutscht?
Ja, aber egal, das ist ja immer so. Man rutscht ja immer wegen was rein, wie Müller damals bei Klinsmann, weil sie auch ein bisschen zu wenig Spieler hatten, dann hat der ihn mitgenommen. Gut, dann hat er wieder aussortiert. Eben, also aber er hat
da... Klinsmann hat gesagt, Mats Hummels möchte ich nie wiedersehen.
Ja, aber es ist, über Klinsmann brauchen wir nicht reden als Trainer, aber ist es da nicht so, dass es ist immer irgendwie... ein Zufall. Hä? Also außer man ist jetzt so wie Musiala, den dann der Flick schon hochgezogen hat und gesagt hat, okay, der ist jetzt so außergewöhnlich, aber wenn so ein guter, auch für Bayern ein guter Spieler wird, Stanisic ist auch da reingerutscht, weil sie auch ein bisschen wenig hatten, damals schon auf den Außenpositionen. Und ja, klar, aber sie haben sich damals ja entschieden und gesagt, Franz Kretzig könnte uns helfen, aber jetzt verleihen wir nochmal. Aber Franz Kretzig ist halt keiner, der den FC Bayern besser macht, könnte aber gut mitspielen. Also der wäre sehr
Also wäre der nicht quasi wie ein billiger Boy?
Ja, aber dann wäre er auf der Bank gesessen. Und das, also hätte man es erst sagen sollen, pass auf, wir verkaufen Boy und du kommst. Und vielleicht wollte er das nicht, das wissen wir ja nicht.
Gut, das kann natürlich sein.
Kann sein, ja. Also das weiß ich. Da habe ich jetzt zu wenig mit Spielerberatern telefoniert, gebe ich zu.
Ach, und das Mensch, Elli, dabei ist das doch das Einzige, was wir JournalistInnen derzeit noch tun sollten. Ich werde gleich nach der Sendung werde ich wieder den Physio von Josua Kimmich anrufen.
Okay.
Ich werde sagen, wo zwickt es denn gerade, linke oder rechte
Wange? Genau.
Aber ich meine, das war jetzt auch quasi so ein bisschen so das Segway nur in dieses Segment rein. Du hast quasi diesen Aspekt mitgebracht, eben Max Eberl und die grauen Eminenzen und die Macht der grauen Eminenzen. Und da geht's ja viel auch um die Vertragsverlängerung, die in dem Jahr anstanden. So kam ich vorhin auch so ein bisschen zu dieser Weichenstellungsfrage, weil man ja eben entscheiden musste, geben wir wichtige Spieler ab oder geben wir ihnen relativ gut betuchte Verträge. Wie würdest du das denn jetzt im Nachhinein sehen, wie das lief mit den Vertragsverlängerungen mit Musiala, Kimmich und Davis?
Ich glaube, die drei sind die Stützen und da haben sie auch ein bisschen mehr, waren sie ein bisschen großzügiger, ein bisschen üppiger, weil ihnen die wichtig waren und die drei sind tatsächlich wichtig. Und bei Sané, wo sie vielleicht wissen, so einen, also vielleicht nicht vom Talent her, aber den kann man ersetzen, da waren sie halt nicht so üppig. Und von daher fand ich das gar nicht so falsch. Ich hätte es jetzt bloß falsch gefunden, wenn sie einen Wirtz zu so horrenden Summen gekauft hätten oder geholt hätten. Weil der hätte ja das nochmal gesprengt. Also der wäre dann, eigentlich hätte er nochmal den Musiala getoppt. Und ob das dann gerechtfertigt gewesen, nein, wäre natürlich nicht gerechtfertigt gewesen, weil die muss man auf einer Ebene sehen. Und von daher ist es vielleicht, damit das nicht aus den Fugen gerät, das schon ganz okay, dass der jetzt nach Liverpool geht. Nicht nur wegen der Spannung in der Bundesliga und der Vormachtstellung des FC Bayern, die sonst einfach, oder die Dominanz, die schon wieder zu groß geworden wäre. Und von daher schon, also ich finde es jetzt schon in Ordnung so, weil man hätte, dann wäre die Konsequenz gewesen, man verliert mindestens zwei dieser drei Spieler, würde ich jetzt mal sagen, ja. Mhm. Wenn man jetzt so vielen denen viel weniger bezahlt. Und der FC Bayern hatte schon immer den Anspruch, auch in Europa zu den besten Vieren zu gehören. Das muss man ja nicht gut finden, wie das jetzt alles gerade läuft, aber die Premier League ist uns, die macht einmal so und dann schütteln die halt viel mehr Geld raus, ja. FC Bayern hat sich immer gerühmt, wir machen das mit weniger und wir machen das mit unserem berühmten Festgeldkonto, das es natürlich sowieso nicht gibt, weil Festgeld legt man mittlerweile an, aber ist ja egal, aber diese liquiden Mittel, die geht's ja schnell liquid, also zu sein und wir bestreiten einen anderen Weg. Den haben sie in den letzten Jahren auch ein bisschen verlassen mit Top-Transfers und mussten sie aber auch verlassen, weil dann wären sie mal ein Zufallsgast unter den ersten acht, sagen wir mal, und nicht mehr ein ständiger Gast. Und das ist ihnen ja wichtig, und dass sie zu den Großen in Europa gehören, ist ihnen wichtig. Ja, gibt halt nur, wir zahlen ein bisschen mehr oder nicht. Plus, sie haben es halt unter Salihamidžić, da haben sie zu wahllos zu viel bezahlt, finde ich. Also da haben sie zu großzügige Verträge abgeschlossen mit Spielern, die damals vielleicht entweder noch nicht so weit waren oder man sagt, ja, das ist ein guter Spieler und der ist auch wichtig, aber auf diesem Gehaltslevel, da gehört er nicht hin. Und das versuchen sie jetzt zu korrigieren. Und von daher muss man jetzt schon mal sehen, dass sie das einigermaßen hinbekommen haben, finde ich.
Ja? Ja, Salihamidžić hat halt immer die Spieler nach dem bezahlt, was er in ihnen gesehen hat. Ja. Und die Aufgabe ist ja aber eigentlich, dass du in die Verhandlung reingehst mit dem, was jetzt gerade geleistet wird. Und davon ziehst du 10% ab, damit man sich da trifft, wo man hin will am Ende. Das ist gleichzeitig, finde ich, so interessant, weil es sind drei so unterschiedliche Fälle. Aber weil es jetzt alles in der Saison war, liegen sie im selben Topf. Weil ich würde sagen, Jamal Musiala ist quasi der Zukunftsspieler. Also wenn der gegangen wäre, dann hätte man quasi die Aussicht auf die nächsten 5 Jahre damit verkauft, obwohl keiner von uns weiß, ob das wirklich so kommt. Aber es sieht eben aktuell so aus und dementsprechend handelst du. Und bei Joshua Kimmich, kannst du überhaupt verstehen, warum der so umstritten ist?
Ich finde diese Saison jetzt, ist es ja nicht mehr.
Findest du, es ist jetzt vorbei mit dem Umstrittensein? Weil ich fand das rund um die Vertragsverlängerung.
Ja, das war, nein, da glaube ich, ging es auch ein bisschen eher darum, weil es ein bisschen lang gedauert hat. Also ich finde schon, dass der in dieser Saison ganz gut wegkam, auch in der öffentlichen Meinung. Also ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen so Saisonbilanzen mir noch mal als Vorbereitung auf diese Saison, weil an alles denkt man ja nicht mehr, gelesen. Und da, ja, wurde Herr Kimmich auch nochmal so am Ende ein bisschen hervorgehoben, wie der Unverzichtbare. Man muss ja auch sagen, und der Tuchel hat ja nicht genau gewusst, auch vielleicht schon unter Nagelsmann oder beziehungsweise hat manchmal nicht genau gewusst, was er machen soll, aber er schien mit dieser Rolle im Zentrum ein bisschen überfordert, weil er alles machen wollte. Und diese Saison macht er auch alles, aber jetzt weiß er, wie er es machen muss, hat man das Gefühl. Ja, und jetzt ist er nicht mehr überfordert. Also ich finde, der hat eine durchweg sehr gute Saison gespielt. Warum er ein bisschen kritisch ist, weil das hat er vielleicht noch ein bisschen mitgeschleppt, dieses alles machen zu wollen und dann überfordert zu sein, vielleicht.
Ich verstehe das ehrlicherweise bei Joshua Kimmich nicht, weil Joshua Kimmich im Guten wie im Schlechten alles ist, was der FC Bayern haben will. Er ist brutal ehrgeizig, so ehrgeizig, dass es manchmal schon unsympathisch wirkt. Aber eigentlich in der Nationalelf finden es dann alle toll, wenn die Spieler so sind. Er bringt eigentlich immer seine Leistung. Also es gibt keine riesigen Leistungslöcher bei ihm. Man hängt sich aber dann halt an einzelnen Fehlpässen auf, wie eben vor dem 3-3 gegen Frankfurt zum Beispiel. Und gleichzeitig verschreibt er sich ja auch diesem Verein. Also Joshua Kimmich war ja nie so, dass er gesagt hat, oh, ich finde aber in Barcelona die Trainingsbedingungen viel besser oder ich will jetzt unbedingt nochmal in die Premier League, sondern eigentlich ist er ja schon immer so, dass er sagt, ich würde hier schon gerne weiterspielen, aber jetzt muss es halt passen. Es muss halt auch jenseits des Feldes ehrgeizigen Ansprüchen gerecht werden. ich finde, das ist eigentlich der personifizierte FC Bayern. Und meine These dazu ist, wenn Uli Hoeneß damals Joshua Kimmich zum FC Bayern geholt hätte, was ja damals ein ganz schöner Stil war. Und das war ja Michael Reschke, der gesagt hat, da gibt es einen, der ist gerade an Leipzig ausgeliehen von Stuttgart, den müssen wir holen. Wenn Hoeneß dieses Goldauge gehabt hätte, dann wäre Joshua Kimmich viel beliebter, weil wir immer darauf hingewiesen worden wären von den grauen Eminenzen, was für ein einzigartiger, den FC Bayern definierender Spieler das ist.
Ja, vielleicht. Uli Hoeneß hat jetzt selten ein Goldauge. Also es wurde ihm, glaube ich, immer zugetragen.
Nee, hat er wirklich selten.
Dem muss er, der ist gut und der ist gut. Also Uli Hoeneß konnte natürlich immer Spieler beurteilen, aber er hat halt oft auch Spieler geholt, die mal gerade gegen den FC Bayern gut waren. Ja, und dann hat er gedacht, den holen wir. Also in, sagen wir mal, noch in den 90er, in den FC Hollywood-Jahren war das ja so, hat er mal Wahid Haschemian geholt, weil der gerade gegen Bayern 2 Tore geschossen hat oder sowas. Also das war so ein bisschen, wer gegen uns gut ist, der ist auch gut genug für uns. Ne? So, von daher weiß ich jetzt nicht, das ist eine These, ob man sagen kann, vielleicht weil Uli Hoeneß den so nicht so auf dem Plan hatte, ja, wie auch immer, sondern Michael Reschke den geholt hat. Kann sein, aber ich glaube, dass manchmal, weil Joshua Kimmich im Prinzip dieses, weil er so ehrgeizig, so verbissen ist, was natürlich auf der einen Seite dieses FC Bayern natürlich schon diesen Ehrgeiz.
Müsste doch Hoeneß lieben.
Ja, aber er ist da vielleicht in seinem Ehrgeiz manchmal nach außen hin, kommt er so ein bisschen verbissen rüber. Vielleicht bei dem so, er hat nicht diese Lockerheit des Thomas Müller.
Ja, gut, klar. Und, genau. Und dass er damit auch seinen Mitspielern vielleicht manchmal auf die Nerven geht, völlig klar, dass das auch nicht immer sympathisch aussieht, ist auch völlig klar. Ich meine, das Ständige beim Schiedsrichter reklamieren, was einige Bayern-Spieler drin haben, das können wir ja auch nicht mehr sehen. Aber es wundert mich trotzdem, weil eigentlich, also Uli Hoeneß und ja auch Karl-Heinz Rummenigge, das sind ja die beiden grauen Eminenzen, die du meinst, die funktionieren ja noch sehr nach dem Leistungsprinzip. Wir wollen volle Aufopferung sehen, wir wollen volle Hingabe sehen, wir wollen gute Leistung sehen und dann wirst du aber auch geduldet als Mitglied der Bayern-Familie. Ja. Und ich habe den Eindruck, dass es bei Joshua Kimmich nicht der Fall war, obwohl du ihm das wirklich gar nicht vorwerfen kannst.
Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, das liegt schon ein bisschen so an dieser, das schleppt er mit, so ein bisschen diese nicht so guten Saisonen,
die 2 Jahre. Von denen er Teil war.
Ja, von denen er Teil war und das schleppt er ein bisschen mit, glaube ich. Also mag auch sein, dass, weiß ich jetzt nicht, ob der Uli Hoeneß da wirklich so ist, dass er sagt, wenn ich nicht gesehen habe, dass der gut ist. Also das glaube ich nicht, weil Uli Hoeneß geht ja immer um den Erfolg des FC Bayern und da schaue ich schon darüber hinweg.
Ja, das stimmt natürlich. Aber man hat schon den Eindruck, er braucht quasi eine persönliche Beziehung zum Spieler. Und die Spieler, die er selber, wo er noch involviert war beim Holen oder die oft genug am Tegernsee sind,
ja, da ist er dann tendenziell. Das stimmt. Ein bisschen. Also, vielleicht hat Kimmich den Fehler gemacht und hat zu selten bei Uli Hoeneß am Tegernsee vorbeigeschaut.
Aber kann das wirklich noch ein Fehler sein? Warum ist das ein Fehler, wenn ein Spieler nicht beim Aufsichtsrat vorbeischaut?
Nein, das ist natürlich kein
Fehler.
Er soll
ja auch nicht beim Telekom-Chef sitzen, der ist auch im Aufsichtsrat.
Ja, es ist auch kein Fehler. Aber Uli Hoeneß, für den ist halt der FC Bayern immer noch sein Baby und er fühlt sich immer noch, obwohl er mittlerweile schon mindestens der Großvater ist, wenn nicht so der Urgroßvater dieses Babys, Großvater, fühlt er sich immer noch verantwortlich und will noch immer in die Erziehung mit eingreifen. Dabei ist es längst Aufgabe des Vaters und nicht mehr seine Aufgabe, weil er ist nicht mehr Vater dieses Babys. Also.
Und ist der Vater jetzt dann in dem Gleichnis Max Eberl?
Er sollte es sein, er wird aber natürlich immer noch vom Großvater auch noch immer gegängelt oder beziehungsweise in eine Richtung getrieben. Und es hat ja auch keiner geschafft, sich eben zu emanzipieren von Uli Hoeneß. Angefangen bei Christian Nerlinger, der irgendwann das Bauernopfer war und gehen musste nach diesem 2012. Also nicht Bauernopfer, aber man musste was verändern. Und man hat natürlich nichts, was ja am Ende richtig war, nicht am Trainer nichts verändert, sondern man hat halt dann gesagt, okay, muss ein neuer Sportdirektor her oder wie auch immer man ihn benannt. Und Matthias Sammer hat es auf eine andere Art und Weise geschafft, aber Matthias Sammer ist natürlich auch anstrengend und der war natürlich, glaube ich, vielen zu anstrengend.
Ist dann aber aus gesundheitlichen Gründen
ausgeschieden. Ja, genau.
Also das war nicht der Grund.
Das war nicht der Grund. Aber vielleicht lag es auch am FC Bayern, diese gesundheitlichen Gründe und auch. Und dann kam, und dann hatte man so Gefühl, sie wollen gar keinen Starken mehr, sondern sie nehmen jetzt Hasan Salihamidzic, der nämlich auch genau das repräsentiert, was ein FC Bayern oder was diesen Ehrgeiz, der immer für den FC Bayern alles getan hat, als Spieler, der nie der begnadetste Spieler war, aber der sich reingeworfen hat und rauf und runter gelaufen ist und halt bei den Fans sehr beliebt war. Das war der einzige Punkt, den ich nachvollziehen konnte. Okay, der ist jetzt bei den Fans beliebt. Aber sonst war natürlich seine Kompetenz dafür, diesen Job auszuüben, gleich, also war also nicht da. Und dann haben sie es mit Eberl, der ja vielleicht so ein bisschen der natürliche Nachfolger ist, weil er aus dem Verein kam, Stahlgeruch hat.
Stahlgeruch hat Eberl. Ja, erinnert gut. sich doch kein Fan mehr jüngere Generation.
Nein, das nicht, aber er weiß ein bisschen, wie der Verein tickt.
Ja, okay.
Das weiß er, weil er halt sehr lange bei dem Verein gespielt hat, also in der Jugend. Und der aber schon einmal abgelehnt hat, weil ihm da der Uli Hoeneß doch noch zu stark war. Ja, irgendwann, sie müssen jetzt mal durchhalten, also und sagen, also, mit dem Eberl muss man immer sagen, so, okay, du machst es jetzt mal, ja. Der hatte auch schon ein bisschen anders auftreten als Salihamidžić. Hat auch natürlich eine andere Vita in dem, was er macht, ja. Er hat ja Gladbach auch, bei Gladbach hat das ja ganz gut geklappt. Das heißt ja nicht immer zwar, dass wenn es beim anderen Verein gut klappt, dass beim FC Bayern auch klappt. Wie wir sehen, FC Bayern ist schon ein Sonderfall, aber er hat da schon gewisse Erfahrung, ja. Und hat da auch ein paar ganz gute Transfers, mit die Gladbach dann ganz gut wieder, also Geld in Kasse gespült haben, weil natürlich dann da Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen waren, ja.
Ja, wobei natürlich das Auseinandergehen bei Gladbach und diese Episode mit Rasenballsport Leipzig, also das hat es nicht geholfen, dass er mit einem guten Leumund nach München kommt. Ja. Aber ehrlicherweise ist das ja den Bayern-Fans und auch den Verantwortlichen völlig egal, wenn es beim FC Bayern läuft. Jetzt haben wir gerade bei Kimmich gerade schon rausgearbeitet, okay, gut, das hat alles ein bisschen lang gedauert und war kommunikativ wahrscheinlich nicht Bestnote für alle Beteiligten, aber sie haben es über die Bühne gebracht. Jamal Musiala, hast du eigentlich keine andere Wahl, als den zu verlängern? Ansonsten bist du im Zweifel dafür hauptverantwortlich, dass der FC Bayern nie wieder Erfolg hat. Sprich, sie werden halt nur 4-mal Meister in den nächsten 5 Jahren. Das wäre ja dann schon ganz schlimm. Und Musiala spielt irgendwo bei City ganz toll. Das hat er verhindert. Jetzt haben wir noch die Alphonso Davies-Verlängerung, die ja sehr teuer war. Man kann das alles begründen, weil wenn Alphonso Davies geht, musst du jemanden auf diesem Niveau finden und das ist dann ein Paket, das ist auch ein paar 100 Millionen Euro schwer. Aber würdest du auch da sagen, alles richtig gemacht?
Ich würde schon sagen, weil ich hätte auch, also wie du sagst, man hätte einen Ersatz finden müssen und auf dem Niveau wäre der nicht billiger gewesen. Und wenn man wieder gefehlt hat, finde ich, das hat man ja gesehen. Dann hat man schon thematisiert mit Inter Mailand, das war eigentlich der wichtigste Ausfall auch in der Hintermannschaft oder der am schwierigsten zu kompensieren. Und der hat ja auch, letztes Jahr, finde ich, hat er auch nicht so gut gespielt, aber er hat ja auch in dieser Saison, hat er auch wieder gut gespielt, mag ja auch immer erklärend zu sein, vielleicht mit dem eigenen Ehrgeiz, dass er sagt, okay, so will mich Real Madrid ja auch nicht, also die wollten ihn ja auch nicht, aber hat er ja auch gemerkt, hat sicherlich auch damit zu tun, dass vielleicht es auch mit dem Trainer auch jetzt besser geklappt hat, mit insgesamt die Mannschaftsgefüge ein besseres war, wie auch immer, er war wieder der Alphonso Davies, den man gekannt hat und ich finde, sie hätten, also das wäre nicht billiger geworden, weil sie hätten für einen neuen sehr viel zahlen müssen und das Gehalt wäre jetzt auch nicht so sehr viel billiger geworden. Also ja.
Und das müssten doch eigentlich Rummenigge und Hoeneß auch so sehen, weil das ist ja eine einfache Rechnung und sie verstehen ja angeblich sogar auch komplizierte Rechnungen. Warum hat es dann Max Eberl nicht geschafft, die mitzunehmen? Denn wir wissen ja und das merken ja auch die Fans da draußen, die Kritik, die an Eberl aufkam, die kommt immer, du kannst sie immer eindeutig zuordnen, auch je nachdem, in welchem Medium und mit welchem Reporter die erscheinen, ist es entweder Rummenigge Seite und Hoeneß ist so ein bisschen wahlloser, der redet ja, er gibt ja quasi, also er redet mit vielen unterschiedlichen Medien, aber du weißt doch immer, dass es von Hoeneß kommt, weil er macht es auch oft ein bisschen weniger so.
Er sagt es ja auch, ja, der hat dann so Noten verteilt, vielleicht ist ihm das nicht bewusst, aber beim Hoeneß glaube ich schon, er hat dann sehr gut Company und Eberl hat es gut gemacht. Da denkst du, also natürlich sind wir vielleicht spitzfindig und er sagt, ah, Mist, ist mir durchgegangen, ja. Aber, das war ein Interview und das lese ich nochmal. Ja. Und
Aber ja, woher kommst du das? Also ja, ich verstehe die Sorge, dass der Kader zu teuer wird. Ja. Und ich würde auch sagen, die Personalaufwendungen, die können nicht mehr arg steigen beim FC Bayern. Man muss das jetzt quasi schaffen, anders eben auf dem Niveau zu bleiben. Aber dennoch sind das ja auch alles Dinge, die im Aufsichtsrat abgesegnet werden mussten. Und warum ist es dann nicht möglich, dass man da mit einer Sprache spricht, wenn doch eigentlich letztlich die Entscheidungen mitgetroffen wurden?
Ja.
Worum geht es da?
Vielleicht geht es auch um gewisse Machtstrukturen. Einfach immer noch, sie wollen so immer schon immer noch im Gespräch sein, die beiden. Hat man so das Gefühl. Ja, und,
aber man ist ja nicht im Gespräch, wenn man lanciert, dass Max Ebers Stuhl wackelt, weil er zu teure Verträge abschließt.
Ja, doch, da ist man schon im Gespräch, weil nur dann wird man doch zitiert.
Wenn ja, gut, Hoeneß wird zitiert, aber Rummenigge macht es ja immer über Mittelsmänner. Von Rummenigge liest du ja eigentlich selten die offenen Zitate. Und das ist derjenige, der meiner Erfahrung nach viel, viel härter kritisiert.
Ja.
Und zwar auch schon viel, viel länger schon.
Ja. Also ich glaube, das weiß ich auch nicht. Vielleicht denken die auch noch immer in alten Strukturen oder in alten, so wie es früher war. Und es ist ja nicht so, dass der FC Bayern Europas erste Adresse ist. Und sie vielleicht verkennen, vielleicht schätzen sie, das nicht schätzen so. Sie den, oder genau da, einfach anders ein, ja, dass der FC Bayern noch viel wichtiger ist, als er denn tatsächlich ist, ja. Weil es gab ja auch Mannschaften in den letzten Jahren, die erst so ein bisschen so nach oben kamen, wie das früher nicht. Früher waren es halt Madrid und Barcelona und dann so ein englischer Verein, also lange United Manchester United. Und dann war es auch schon so ungefähr, dann kam schon Bayern so. Ne? Mhm. Und das hat sich ja alles ein bisschen verändert in den letzten 10 Jahren. Ne? Da kamen ja Paris Saint-Germain hat es viele Jahre probiert mit dem besten Spieler der Welt, besten Spielern der Welt, und da hat es nicht funktioniert. Jetzt, wo sie mal eine Mannschaft haben, jetzt könnte es funktionieren. Und in der Premier League, da kommen dann auch auf einmal, ist irgendwie Newcastle da mit vorne dabei. Also das ganze Gefüge hat sich ein bisschen verändert, und ich glaube, die sind schon noch immer ein bisschen in ihren alten Strukturen verhaftet. Und vielleicht da kommt es, und dann muss, ja, aber solange die halt immer auch noch immer über links und rechts immer noch so Lobbyisten um sich rum haben, die das dann streuen und die dann das.
Weil du damit Reichweite hast.
Ja, klar.
Aber also das ist quasi die eine Seite, dass man nicht so ganz verstehen kann, warum Entscheidungen, die auch im Aufsichtsrat abgesegnet wurden, warum die dann trotzdem aus dem Aufsichtsrat heraus über Umwege dann doch wieder kritisiert und in Frage gestellt werden. Und die andere Seite der Medaille ist aber, dass ich mich auch frage, ob Max Eber das alles nicht ein bisschen schlauer angehen könnte. Und damit meine ich jetzt nicht so dünnhäutige Zitate, das ist natürlich nicht positiv, aber meine Güte, das würde der FC Bayern überleben, dass er mal ausnahmsweise einen Vereinsverantwortlichen hat, der hin und wieder ein bisschen dünnhäutig ist. Das hatten wir ja sonst nie in den letzten Jahrzehnten.
Doch,
aber
Olli Hoeneß, wenn er hoch.
Das war härteste Ironie gerade. Genauso habe ich das gemeint. Aber es ist ja so, also zum einen, wenn Max Eber versucht, extra irgendwie unter den 50 Millionen zu bleiben, die freigabebedürftig sind im Aufsichtsrat, dann ist das nicht besonders schlau, weil du weißt doch, dass du Chefs hast, die wollen mitgenommen werden. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, er könnte das ja auch intern ganz anders kommunizieren. Also nur als Beispiel, du stellst dich vor den Aufsichtsrat, es muss ja alles da durchgewunken werden. Vertragsverlängerung Jamal Musiala oder Alphonso Davies, vielleicht die kritischste der Vertragsverlängerung. Mhm. Und dann stellst du dich hin und sagst, also Option A, wir verlängern den Vertrag, das sind die Konditionen, ich komme da nicht runter, weil ihr wisst ja, Berater ist ein geldgieriger Piranha und so weiter, ach Gott, ich arme, ihr wisst ja, aber ich habe hart verhandelt, das ist das Paket. Option B, ich hätte jetzt schon diesen Spieler, den könnten wir holen, guck mal, das ist ungefähr die Ablöse, die wir dann hätten, und dann landen wir ungefähr bei diesem Betrag. Und jetzt entscheidet ihr gemeinsam mit mir. Und dann wäre das doch, also offenbar scheint das ja so nicht zu gelaufen zu sein.
Ja, so ist es wahrscheinlich nicht gelaufen. Sicherlich muss der Eberl vielleicht auch noch ein bisschen an sich arbeiten, wie er das macht, dass er die bisschen besser mitnimmt. Also denke ich mir.
Weil aus der Logik her wären doch wahrscheinlich Rummenigge und Hoeneß, wenn die jetzt hier gesessen wären, die würden doch wahrscheinlich zum selben Schluss kommen, dass man sich nicht erlauben kann, Davies ziehen zu lassen, weil ein Ersatz teurer wäre. Hoeneß würde noch sagen, ja, da muss jemand vom Campus kommen, ja, aber da kommt halt niemand vom Campus. Das können wir jetzt halt gerade nicht ändern.
Genau.
Ist halt so.
Genau.
Der hätte es doch ganz genauso gemacht.
Ja, vermutlich. Aber dann hätten sie es gemacht und nicht Eberl.
Und Eberl schafft es nicht, ihnen das Gefühl zu geben, dass sie die Entscheidung getroffen haben.
Ja, es ist vielleicht auch schwierig. Vielleicht lassen sie sich die auch nicht so die Entscheidung, lassen sie, also ist es auch schwierig, denen das so zu vermitteln, ja. Also, dass sie die Entscheidung haben, ja. Also, wir sind nicht dabei bei diesen Aufsichtsratssitzungen. Es wäre mal nett, da mal Mäuschen zu spielen. Wie denn das dann abläuft, wenn du sagst, so, jetzt liegt die Vertragsverlängerung Alfonso Davies auf dem Plan. Sie haben es ja dann durchgewunken. Müssen sie ja doch irgendwie, ich weiß nicht, ob der Hoeneß noch ein Vetorecht hat, aber ich glaube nicht.
Also formal nicht. Wie bei der UNO, de facto schon. Ja. Also, weil die anderen Aufsichtsräte, die orientieren sich an Rummenigge und Hoeneß in ihrem Abstimmungsverhalten. Nach dem, was ich so gehört habe, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich da mit dabei gesessen wäre. Aber ich finde das halt auch insofern interessant. Wir sind ja eigentlich wahnsinnig weit weg vom Sportlichen, aber das ist halt der FC Bayern. Da redet man halt über viele Dinge, die primär mit dem Sportlichen gar nichts mehr zu tun haben. Aber ich finde es halt insofern interessant, weil wir jetzt ja unter diesen Vorzeichen auch die Wirtsabsage an den FC Bayern bewerten müssen.
Ich glaube, dass das vielleicht auch mitspielte, weil Uli Hoeneß ja, weil er ja mit den Wirtseltern gesprochen hat und so, hatte gedacht, dieser Transfer ist, den kriegen wir. Und man muss ja auch sagen, das war ja sicherlich auch mit dem Grund, warum sie Thomas Müller nicht noch ein Jahr gegönnt haben beim FC Bayern. Und unter diesem Aspekt natürlich war ihnen dann der von Alfonso zu teuer, aber erst im Nachhinein. Also sie haben ja, der wurde ja relativ früh abgesegnet und die Kritik kam ja sehr viel später. Und das, wenn sie alles
sie gemerkt haben, der wird kostet nicht 100, sondern 150.
Genau. Und da bei Wirtz wären sie auf einmal wieder, ach ja, dann kostet er halt so viel, so ungefähr. Und das ist dann natürlich auch nicht realistisch. Ja, wie es kommt jetzt ein bisschen auch drauf an, wie diesen gescheiterten Transfer jetzt Eberl auch transportiert innerhalb des Vereins, wie er das kommuniziert. Und dann schauen wir mal, was dann so jetzt im Sommer, also jetzt im Sommer, so Juli, August passiert. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch entscheidend für einen Eberl.
Also ich habe zwei Thesen dazu. These Nummer eins, am Wirtstransfer oder jetzt nicht, sehr wahrscheinlich nicht geklappten Wirtstransfer, kannst du ablesen, dass Uli Hoeneß nicht mehr versteht, wie das heutzutage funktioniert mit Spielern. Er hat gedacht, es reicht so wie früher, die Familie zu bezirzen und zu sagen, guck mal, wie toll das hier alles wird und ich besorge euch Werbeverträge. Und Florian Wirtz ging es aber nur um die sportliche Perspektive. Und da war halt das Gespräch mit Arne Slot und das, was ihm da Liverpool präsentiert hat, das war überzeugender als das vom FC Bayern und dann geht er halt dahin.
Es war auch wahrscheinlich das Gehalt überzeugender als das beim FC Bayern. Das muss man jetzt schon mal auch mal sagen.
Aber meinst du, dass das wirklich, es ist wirklich eine Rolle spielt, ob der jetzt 25 oder 30 kriegt?
Es ist sicherlich auch, aber nicht nur beim, glaube ich jetzt, dass das nicht ausschlaggebend war. Ausschlaggebend war es sicher nicht, aber sicherlich hat Liverpool schon mal bei ganz anderen Gehaltsniveau eingestiegen beim Gespräch, bin ich mir sicher. Und es war ja dann auch unsicher, ob die Bayern 150 Millionen, es hätte ja immer noch ein bisschen scheitern können. Aber für den Wirtz war es sicher ausschlaggebend, gut, mit Deutscher Meister bin ich schon einmal geworden. Beim FC Bayern wäre ich zwar jetzt vielleicht so, habe ich die Garantie, dass ich in den nächsten 5 Jahren mindestens 4-mal Meister werde. Das ist ganz sicher. Wahrscheinlich 5-mal. Und vielleicht auch mit 10 und 20 Punkten Vorsprung. Aber ist die Frage, muss ich das? Und bei Liverpool, da wage ich natürlich jetzt relativ schnell den Schritt. Aber warum nicht? Also klar, und das glaube ich schon. Darum habe ich gesagt, Hoeneß, Rummenigge denken in alten Strukturen, wie es einst war. Und die sind nicht mehr ganz so da, wie es heute funktioniert. Da sind die nicht mehr so ganz up-to-date, würde ich mal sagen. Und Hoeneß hat da gedacht, ja, wenn ich da gut Wetter mache und ich habe mit dem geredet und dann klappt das schon. Und diese ganze Kritik mit diesen, wir vergeben zu viel aus, war natürlich da zu sehen und vielleicht ändert sich das jetzt auch wieder.
Ja, ich finde es halt insofern interessant, also es scheint ja auch ein Thema gewesen zu sein oder es könnte zumindest so gewesen sein, dass Vincent Kompany Florian Wirtz präsentiert hat, ich würde auf ein 4-1-4-1 umstellen, dann hätten wir dich und Jamal und Musiala in den Achter- beziehungsweise Zehnerräumen und guck mal, was für einen tollen Fußball wir dann spielen und das aber nach dem, was man hört, eben dann so Leute wie Rummenigge und Hoeneß eher so vom 4-2-3-1 ausgegangen sind wie immer und Wirtz ist halt der eine Zehner und Musiala geht irgendwie auf den Flügel oder vielleicht sogar andersrum, was natürlich für Wirtz nochmal schlechter wäre, weil er will eher im Zentrum spielen. Ich glaube halt, was da manche im FC Bayern noch nicht verstanden haben, ist, dass man eigentlich noch bessere Argumente haben musste als Liverpool, damit Florian Wirtz aus sportlicher Sicht zum FC Bayern kommt. Weil genau das, was du sagst, ja der Fall ist, er kann bei Bayern viel weniger gewinnen als bei Liverpool. Bei Bayern ist er einer von mehreren Stars. Er hat den Vorteil, dass er in der Nationalmannschaft quasi spielt, in der Deutschen, und sich für die WM besser vorbereiten kann. Das ist ein Vorteil, den es gibt. Aber ansonsten sehe ich nur Nachteile von dem Wechsel zum FC Bayern. Er ist nicht mehr die Legende, die nur bei Leverkusen den Titel geholt hat in der Bundesliga. Also für Leverkusener ist er eine Legende. Er spielt in der weitaus weniger kompetitiven Liga. Also sie werden Meister am 30. Spieltag und alle sagen, warum habt ihr es nicht am 28. geschafft? Da habt ihr aber 2 Punkte gegen Augsburg liegen lassen. Was war da eigentlich los? Er ist international nicht so bekannt und die Chancen, die Champions League zu gewinnen, sind bei Liverpool mindestens genauso groß wie beim FC Bayern, wenn nicht sogar größer. Deswegen glaube ich, was da manche noch nicht verstanden haben, ist, wenn du so jemanden haben willst, dann musst du bessere Argumente haben als Liverpool, weil der natürlichere Weg eigentlich Liverpool wäre, auch wenn man kann sich immer die Spieler nicht so gut vorstellen, wie die dann im Ausland spielen, aber es ist ja nicht so, dass der jetzt irgendwie da den Busfahrer nach dem Ticket fragen muss.
Nein, die Herausforderung ist sicher in Liverpool größer für den Wirtz, aber
deswegen ist es interessanter.
Genau, aber es ist interessanter, genau. Ja, das ist richtig. Vielleicht hat sich der Wirtz gedacht, gut, okay, Company stellt jetzt um, aber was ist, ich weiß ja, beim FC Bayern kann das manchmal schnell gehen mit dem Trainer und dann kommt ein anderer Trainer. Klar kann es bei Liverpool auch schnell gehen mit dem Trainer.
aber zuletzt länger nicht mehr.
Nicht mehr, genau. Die waren da ein bisschen, zumindest mit. Genau,
und Klopp, der war ewig da. Und jetzt, klar, du weißt nicht, wie es mit Slot weitergeht, aber bei Bayern hast du ja gesehen, die wechseln ihre Trainer auch manchmal unnötig. Ja, Nagelsmann zu Tuchel war auch so ein
Opportunitäts. Der unnötigste Trainerwechsel überhaupt, ja. Genau. Sehe ich schon auch so. Das wäre das die sichere Variante gewesen, Bayern. Ne? Und man hat ihm ja schon ein bisschen vorgeworfen, so ein bisschen haben wir gesagt, ja, zum FC Bayern, ist nur so ein kleiner Schritt. Das ist nicht der ganz große Schritt. Und warum nicht den ganz großen Schritt? Ja? Er ist zwar noch sehr jung, Groß war damals schon ein bisschen älter, als er den Schritt dann nach Madrid gewagt hat, aber ich meine, man kann auch wieder, der Schritt zurück zum FC Bayern von Liverpool wäre nicht so, das wäre ja ein Augenhöhenschritt, ja. Es wäre jetzt es wäre kein Rückschritt für ihn. Rein von der sportlichen Sache her könnte immer nur sagen, wenn ich mich da wirklich überhaupt
das, genau,
nicht.
Genau, das ist nämlich der Punkt. Er kann jederzeit von Liverpool zu Bayern zurück, und wenn es bei Liverpool nicht läuft und wenn es jetzt bei Bayern nicht gelaufen wäre, wäre er dann nochmal zu Liverpool gekommen? Nee,
wahrscheinlich nicht.
Genau. Und das macht nämlich genau den Unterschied zwischen diesen beiden Vereinen klar. Das ist quasi die eine These. Und die zweite These, die ich dazu hätte, wäre, ich glaube, das Scheitern von Wirtz wird letztlich mitverantwortlich dafür sein, dass Max Eber nicht mehr lange Sportvorstand ist.
Ja, also ich finde, es wäre, wen wollen sie denn dann holen?
Ja. Das ist dem FC Bayern der Wurst.
Ja, also, nee, ja, dann macht es wieder Hoeneß, oder was?
Nee, ich komme kurz, mein Gedankengang dazu ist, das ist in erster Linie meiner Meinung nach eine große Niederlage für Uli Hoeneß. Da wird er auch richtig dran zu knabbern haben, weil er dachte, er hat das im Sack. Und er konnte ja auch nicht aufhören, von Florian Wirtz zu schwärmen. Sogar im Interview zu 125 Jahren FC Bayern, in so einem Interview sagt er trotzdem am Schluss, wenn ich einen Wunsch hätte, Florian Wirtz zum FC Bayern. Also er ist verliebt in diesen Spieler, und das ja auch aus guten Gründen. Es ist ein toller Spieler und deswegen ist es eigentlich eine Hoeneß-Niederlage. Und er ist aber immer gut darin gewesen, sowas dann abzulenken, und die Argumentation wird wahrscheinlich relativ bald kommen, dass man sagt, warum schafft es Max Eberl nicht, einen solchen Spieler vom FC Bayern zu überzeugen? Ich hatte doch den Vater schon in der Tasche, warum haben wir jetzt, wie kann denn das eigentlich sein? So wie damals mit Callum Hudson-Odoi, wo Salihamidzic rüberfliegt, mit dem Berater und dem Spieler essen geht, und er kommt zurück und hat den Spieler nicht mit im Handgepäck, und dann stellt sich Uli Hoeneß 3 Wochen später hin und sagt, das kann ja eigentlich gar nicht sein, dass jemand nicht zum FC Bayern kommen will.
Aber da er hat er ja immer da hat er nicht so den Salihamidzic angegriffen, weil den hat er nie angegriffen. Über den hat er also eine schützende Hand gelegt, dass man immer gedacht hat, was haben die beiden für eine Leiche im Keller? Das kann doch nicht sein. Ja? Und da war es ja tatsächlich Salihamidzic, der es nicht geschafft hat. Ja. Und diesmal, aber ich denke mal, die Öffentlichkeit war schon, wer vielleicht eher den so verbocken, also verbocken kann jetzt eine sagen, also das, aber dass es eher eine Niederlage für Hoeneß war, weil er das ja auch so ein bisschen an sich gezogen hat, mehr oder weniger. Es war sein Thema, ja. Und er hat dann auch, wir haben mit Eltern schon gesprochen und so, ja. Und er hat dann noch, wie Wirtz da nach England flog, wo ja alle dachten, wie hieß er, flog nach Manchester City, hat er sich noch doch noch da hingestellt und hat gesagt, ah, das, wir werden sehen und das wisst ihr alle gar nicht. Und der ist ja gar nicht nach Manchester geflogen, der war ja in Liverpool. Das wusste er offensichtlich, ne? Und aber Liverpool hat er da nicht als großartigen Konkurrenten gesehen. Er hat da, also er war so erleichtert, dass der nach Liverpool flog.
Die sind, ja, weil er Angst hatte, dass Pep halt quasi Wirtz bezirzt. Mhm. Also aus der Hoeneß-Welt, in der beide wir uns ja schon lange bewegen, ergibt das ja auch alles Sinn. Aber es ist trotzdem einfach so absurd, auch wie wenig Respekt tatsächlich die Bayern-Verantwortlichen gegenüber dem FC Liverpool eigentlich hatte, dass dann letztlich Heiner dann verkündet, ja gut, der geht halt jetzt dahin. Ja, ja, könnt ihr die mal bitte fertig verhandeln lassen? Ja. Was wäre hier in München los, wenn sich ein anderer Präsident hinstellen würde und sagen würde, ja, ja, der geht ja eh zum FC Bayern und auf einmal ist der nochmal 5 Millionen teurer geworden, weil jetzt die Optionen weg sind. Also, aber gut, das ist ja was anderes. Aber glaubst du nicht, dass Max Eberl, also durch alles, was jetzt passiert ist und wo, durch Dinge, die er auch falsch gemacht hat, ich will jetzt nicht sagen, Max Eberl, bester Sportvorstand aller Zeiten, das wäre ja falsch, aber ich habe den Eindruck, das muss jetzt eigentlich bald auseinandergehen, weil Max Eberl kann das ja eigentlich kaum gewinnen. Der müsste ein Bomben-Transferfenster haben, mit dem er die Defensive aber wirklich auf ein Weltklasse-Niveau hebt. Und das wird, glaube ich, nicht innerhalb von einer Transferperiode möglich sein, weil du nämlich auch noch so viele Spieler hast, bei denen du nicht weißt, wie kann ich mit dem planen. Also hätte Hiroki Ito jedes Spiel spielen können in der Bundesliga, würden wir wahrscheinlich komplett die Defensive anders bewerten. Mhm. Wenn Min-Jae Kim fit gewesen wäre, würden wir die Defensive anders bewerten. Wenn Stanisic fit gewesen wäre, also sprich, er hat ja quasi so viele Fragezeichen, dass er kann ja jetzt nicht drei Innenverteidiger holen, sondern er muss damit quasi kalkulieren und muss wieder so eine kleine Wette auf die Gesundheit seiner Spieler abschließen.
Ja, er muss, wenn Tah kommt, dann haben sie drei, also Tah ist vielleicht so eine Nummer größer als, besser als Dyer, weil Dyer galt ja nie als Konkurrent von den beiden, immer nur als Ersatz. Ja. Und Tah ist, da sind drei auf gleichen Level. Ja, es wird, also das Transferfenster muss klappen. Ne? Also da muss er jetzt, das muss sitzen, würde ich jetzt mal sagen. Ich kann mir jetzt täuschen, aber sie eigentlich können, also wenn dann muss Eberl von sich aus sagen, er geht. Aber dass sie ihn rauswerfen, kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
Wirklich?
Ja, also dann hätten sie wieder genau das, dann hätten sie doch genau wieder das, was sie jetzt endlich versucht haben, nämlich auch ein bisschen Ruhe, also in der Kontinuität, in der Führung, in der sportlichen Führung, in der Führung da oben.
Ja, aber das sagen sie immer, dass sie wollen, aber sie handeln doch nie danach. Sie bringen ja selber die Unruhe rein. Woher kommen denn die ganzen Infos aus dem Aufsichtsrat? Die kommen ja von Hoeneß und von Rummenigge. Ja. Und zum Beispiel diese Thomas-Müller-Geschichte. Ja. Natürlich war das im Nachhinein nicht schlau von Eberl zu sagen, das ist eine Formalität, dass wir verlängern. Aber letztlich hat er doch genau das gesagt, was alle hören wollten. Und wo man auch damals gedacht hat, ja, na klar, ja, klar, ist das nur eine Formalität. Und dass es keine Formalität war, das lag ja dann meiner Meinung nach, also meiner Interpretation nach, auch nicht an Eberl, sondern weil der Aufsichtsrat dann gesagt hat, so, jetzt ist Stopp. Mhm. Und dann wurde es auch aus dem Aufsichtsrat noch geleakt. Nicht mal Thomas Müller, Max Eberl oder der Verein durften das selber verkünden, sondern es war wieder einer von diesen unseligen Leaks nach einer Aufsichtsratssitzung. Ja. Also da haben sie ihn doch auch in den Regen reingestellt quasi.
Ja, ja.
Aber also, ist das nicht ein klares Zeichen dafür, dass sie,
weil das immer so ist.
Das macht man doch mit niemandem, den man stärken möchte und von dem man will, dass der noch 5 Jahre weiter Sportvorstand ist.
Ja, ich glaube, das ist das Schizophrene, dass die beiden, also eigentlich wollen dann Kontinuität wollen, aber auf der anderen Seite das halt manchmal auch so aus dem Bauch raus und dann klicken sie das. Ja, also das mit Thomas Müller ging natürlich gar nicht und das war natürlich nicht geschickt von Eberl, aber das war jetzt ja nett, also dass es geleakt wurde, war ja nicht seins. Ja.
Und ob das immer so aus dem Bauch rausgelegt wird, da bin ich mir bei Rummenigge nicht so sicher.
Bei Rummenigge nicht, bei Hoeneß schon
manchmal.
Ja,
bei Hoeneß, klar.
Ja, bei Hoeneß schon manchmal. Der macht mal was in dem Moment aus dem Bauch raus. Das hat ihn ja oft in seinem ganzen Wirken, hat oft gestimmt, war oft aus dem Bauch raus. So. Mhm. Manchmal ist ihn ja dieses Kritik üben oder da mal irgendwas sagen, lenken sie ab von irgendwas anderem, ja, und so. Vielleicht
vielleicht haben sie gedacht, sie lenken vom Transfer Florian Wirtz ab.
Ja, genau. Wer weiß, ja.
Und dieses Thomas-Müller-Thema abschließend, nachdem wir da jetzt schon zweimal so dran rumgeschraubt haben, so ein bisschen. Wie würdest du das denn jetzt bewerten? Ist es nicht erstaunlich, dass man das mal wieder nicht geschafft hat? Wirklich eine Vereinslegende, das würde ja niemand bestreiten, die wirklich durchs große Tor rauszugehen. Also hinten raus haben sie es noch versucht, aber die ganze Art und Weise vorher war ja, er musste erst durch Katzentürchen und dann dahinter hat sich dann noch netterweise ein großes Tor gezeigt.
Ja, es war ich finde, das ging gar nicht. Wie das abgelaufen ist, das war einfach eine der größten kommunikativen Katastrophen der letzten Jahre, finde ich. Weil so kannst du mit einem Spieler wie Thomas Müller nicht umgehen, finde ich. Du kannst immer eine sportliche Entscheidung treffen, zu sagen, okay, der kann uns nicht weiterhelfen, noch ein Jahr. Kann man machen. Sportlich kann man sagen, ist er nicht klar entscheidend fürs nächste Jahr. Aber der hat natürlich ganz andere Qualitäten, die natürlich entscheidend sein können. Er ist nämlich jemand, der immer alle mitnimmt, auch so ein bisschen wie, das hat ja auch jeder, der im Nachhinein gesagt hat, der wird mir abgehen, nämlich als Gesprächspartner, hat Kimmich gesagt, die große Stärke von Müller war ja eigentlich, dass er nie irgendeiner Gruppe zugehörig war.
Er war so der Kleber der Mannschaft.
Er hat alle mitgenommen und alle zusammengefügt. Und Kimmich sollte in diese Rolle wachsen oder könnte so jemand sein, aber der ist halt, weil er manchmal vielleicht die andere ein bisschen zu anstrengend ist, ist es halt nicht. Und ich hätte mir gewünscht, dass sie gesagt hätten, okay, Müller, wir geben dir einen Vertrag, der ist natürlich noch ein bisschen niedriger, logisch, und nochmal ein Jahr und dann beendest du hier die Karriere und machst den großen Abgang. Dass sie das nicht geschafft haben, das nehme ich ihnen ein bisschen übel persönlich und vielleicht auch so als Journalistin, weil was machen wir ohne Thomas Müller? Aber das ist auf einem anderen Blatt Papier. Aber das finde ich, ist nicht nur kommunikativ, sondern das war eigentlich, ja. Und ich glaube, dass Ewald das schon gerne gehabt hätte, aber irgendwann waren ihm die Hände gebunden. Ne? Kompany hat gesagt, okay, sportlich brauche ich ihn nicht unbedingt. Ich sehe natürlich vielleicht so seinen Wert in der Mannschaft, aber sportlich, gut, als Trainer verstehe ich das auch, weil du sagst, man muss die stärkstmögliche Mannschaft haben. Und aber
vor allem mit Florian Wirtz hätte man ihn.
Mit Florian braucht
man genauso gut da drin ist, Räume
zu finden. Genau. Dann würde ich natürlich auch Florian Wirtz. Aber jetzt, mit dieser Voraussetzung, dass du den Wirtz nicht bekommst, ist die Frage, ob man denn vielleicht den Müller nicht doch noch hätte brauchen können. Also,
und das lag doch nur
also nicht gegen Müller. Inter Mailand, wobei ich da auch nicht verstanden habe, dass er nicht von Anfang an gespielt hat. Da hätte man ihn nämlich spielen lassen müssen, aber vor allen Dingen zu Hause. Aber gegen Bochum, gut, die nimmer, aber gegen Heidenheim, ja, also der wäre immer noch dieser Spieler gewesen, wo du in der Bundesliga bei bestimmten Spielen nicht den großen Leistungsabfall hast. Und wenn er selber bereit gewesen wäre, da sich mit dieser Rolle sich identifizieren hätte können, ja.
Ja, aber war er ja offensichtlich, weil er war hatte er, ja diese Rolle.
In genau, er hatte sie ja jetzt schon, ja.
Und ich würde nämlich da auch die jetzt auch wirklich nicht gewagte These ausstellen, es lag allein am Verhalten von Thomas Müller, dass das nicht das Riesenthema dieses Jahres wurde.
Ja, also wie der damit umgegangen ist, Hut ab, ja. Also er musste, glaube ich, ein paar Mal durchschnaufen und ich glaube, es hat da ein bisschen Arbeit von auch Dresen gebraucht, der da nochmal so ein Gespräch suchte, dass Thomas Müller nicht tatsächlich, und das wäre der Super-GAU geworden, wenn er das, glaube ich, wenn er da sich nicht in dieser Rolle, ich bin ja eigentlich Vereinslegende und eigentlich ist mir der Verein natürlich schon ans Herz gewachsen, aber wie die mit mir umgegangen sind, das war jetzt nicht okay, wenn er das so, ich meine, hat er ja, aber auch in der
berühmten Thomas Müller Art,
gleich wieder alles zu vereinen, ne? Also in seine, diese Nachricht, dieser Post, der hat eigentlich diesen, oder diese Erklärung, die hat eigentlich den ganzen Thomas Müller beschrieben. Nämlich, dass er natürlich Kritik geübt hat, aber danach das alles gleich wieder eingefangen hat, ja.
Aber, ja, du hast gesehen, er ist ein Klebstoff, der sogar hitzeresistent ist, wie irgendwie der Klebstoff bei den Fliesen von dem Space Shuttle.
Ja, genau.
Also selbst in dieser Extremsituation hat er noch das Vereinende gesucht und hat ja nicht aufgehört zu betonen, zwischen mir und dem Verein ist alles klar. Und wir alle wussten ja, nee, also alles klar ist da nicht. Da gibt es jetzt schon noch ein paar Gespräche. Ja. Aber er will halt das nach außen
hin. Alles klar ist, genau, weil er damit auch gewusst hätte, in der entscheidenden Phase, da waren sie ja noch in der Champions League, würde ich dem Verein so schaden und der Mannschaft auch schaden damit, ja. Und das wollte er nicht und das will er nicht. Und nein, und das finde ich ist, ja, ich meine natürlich sportlich, jetzt mal wird's abgesehen, das kann man schon verkraften, dass er jetzt nicht mehr da ist. Ein anderer…
Wobei ich mich da schon frage, also das weiß ich natürlich nicht, aber welche Rolle im Training auch Thomas Müller spielt.
Ja, ich glaube, dass er schon eine wichtige gespielt hat und in der Kabine, das was wir ausmachen, hat wieder den berühmten Maulwurf, ja, wir nicht so richtig wissen. Also die den Maulwurf haben, der ab und zu bei ihnen vorbeischaut oder sie anruft, die Medien, die natürlich, die wissen das vielleicht eher, aber wir wissen das natürlich nicht so. Aber ich glaube, dass der Mann in der Kabine eine sehr wichtige Rolle spielte.
Gerade für die jungen Spieler.
Für die jungen Spieler.
Und damit sind wir indirekt auch schon bei einem weiteren Aspekt gelandet, den wir jetzt auch schon so immer wieder mit besprochen haben, nämlich diese ewigen Gerüchte, die in dieser Saison und auch durchgesteckte Informationen, die den FC Bayern umschwirrt haben, wie so ein Insektenvolk, wenn man irgendwie abends im Hochsommer Sport macht und die ganzen Fliegen um einen herum sind. Und egal, wie viele man davon versucht zu kriegen oder wie oft man sich auch duscht, die werden immer wieder kommen. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr weggehen. Die Zeit hat sich verändert.
Das war aber schon immer so beim FC Bayern.
Aber war es auch schon immer so extrem? Oder?
Naja, es werden ja immer mehr, also es gibt den Klimawandel, ne? um bei den Insekten zu bleiben.
Insekten, okay.
Es werden mehr Insekten und der
eigentlich
Klimawandel.
Sterben ja die Insekten.
Ja, aber nein, aber in dieser Zeit, wo, also in unserer Zeit, wo sehr viel über Social Media geht, alles sehr schnelllebig ist, muss man auch schnelle Gerüchte streuen, um irgendwie im Gespräch zu bleiben. Und darum werden die eigentlich immer eher mehr, also weniger werden die nicht mehr. Und beim FC Bayern war es halt auch immer schon so, es hat sich immer irgendwo der ein oder andere Maulwurf gefunden. Also wenn man am Trainingsplatz ist, dann sieht man auch die Maulwurfshügel, die dann immer der Gärtner oder der Platzwart versucht, Greenkeeper, in dem Fall nie Matthäus, der es mal versucht wegzumachen, aber die sind am nächsten Tag sind sie wieder da, so ungefähr. Das wird immer so sein. Manchmal wusste man auch, wer die Maulwürfe sind. Vielleicht die oben nicht, aber so im Journalistenkreise, manche kannte man nicht und manche ahnt man einfach. Und das werden nicht weniger werden. Und natürlich, es kommen immer mehr auch Gerüchte, kommt ja noch eine Spezies dazu, die es vor 20 Jahren noch nicht so gegeben hat, Spielerberater, wo sind wir wieder bei dem Thema, die auch immer ganz viel streuen. Und ja.
Aber welche Rolle hat es deiner Meinung nach dann in dieser Saison gespielt?
Hat es so viel eine Rolle gespielt? Für die Mannschaft glaube ich nicht. Also für den sportlichen Erfolg nicht. Also die Spieler sind natürlich jetzt auch mittlerweile so weit, dass sie das schon einzuschätzen wissen, dass sie sich da nicht mehr so aus dem Konzept bringen lassen. Also denke ich mal, das beeinflusst die nicht mehr.
Und das betrifft dann auch so Dinge wie den Trubel jetzt am Ende der Saison, den du ja auch mitgebracht hast hier als Aspekt?
Ja, diese Ibiza-Affäre, ich glaube, da können die
Affäre ist ja schon viel zu viel.
Nein, es stand über irgendeiner Zeitung, war die Ibiza-Affäre, wo ich mir gedacht habe, oh, haben wir jetzt Österreich hier?
Ja,
oder
genau.
Wie gab es neue
Videos? Die Überhöhung
neue Videos?
Des Fußballs,
genau,
die hört einfach nicht auf.
Genau. Da können die, glaube ich, schon nur drüber lachen. Also die meisten. Also vielleicht ein Junge, aber so einen Jungen kann man da schon heranführen. Und gut, wäre es jetzt, Müller hätte es immer gemacht, aber muss ich halt einen anderen finden, der das übernimmt.
Aber woran liegt das denn dann deiner Meinung nach, dass dann trotzdem die nicht sportlichen Themen beim FC Bayern so dominieren? Wenn wir ja eigentlich immer wieder auch die Rückmeldung bekommen von unserem Publikum, also ich nehme dich da jetzt einfach mal mit rein, wenn nicht, dann widersprich mir gern, dass sie eigentlich ja dankbar dafür sind, wenn man ein bisschen nüchterner drauf blickt, wenn man sich auf das Sportliche konzentriert und eben nicht jede Ibiza in Anführungszeichen Affäre mitkommentiert.
Also ich glaube, so die Bild-Zeitung würde uns da widersprechen, ja, weil die Bild-Zeitung sagt, das klickt total. Ich ertappe mich ja auch, dass ich draufklicke. Ich klicke aber sofort wieder weg. Ja, ich klicke aber sofort wieder weg. Das heißt, der Wert dieses Klicks ist gleich null, weil ich sehe keine einzige Werbung. Das ist der Sinn des Klicks. Das war doch immer so. Da ertappen wir uns doch alle, dass wir nicht sportliche Themen doch auch irgendwie uns dafür auch interessieren, auch nur am Rande.
Das ist ja auch in Ordnung, weil es ist nur Unterhaltungsindustrie. Ja. Aber ich habe mir eben die Frage gestellt, kann es sein, dass der FC Bayern, obwohl er für so Taktik-Nerds hochinteressant ist, aber für die breite Masse sportlich halt total uninteressant ist, weil die halt jetzt seit so vielen Jahren im Ballbesitzfußball spielen, mit dem sie viele Tore erzielen, in der Regel wenig kassieren. Ja, und dann gibt es halt mal zwei Niederlagen in der Saison und dann denken alle, das Abendland geht unter.
Ja.
Aber dass sie vielleicht halt auch einfach sportlich, egal wie attraktiv sie spielen, eigentlich nicht wirklich spannend sind.
Ja, klar, weil sie halt immer, also man kann, außer Kane sich getäuscht hat letztes Jahr, aha, ich gewinne jetzt gleich meinen ersten Titel. Ja, das gibt so diese Titelgarantie hast du bei Bayern, wenn es jetzt ein Jahr mal nicht klappt, im nächsten Jahr klappt schon wieder. Das halt seit 12 Jahren einfach ein ungeschriebenes Gesetz ist, ne? Dass die Bayern, dass du eine Titelgarantie hast beim FC Bayern, diese Übermacht in der Bundesliga. Und ja, darum ist ja immer, aber das war ja schon zu FC Hollywood-Zeiten so, auch da waren sie sportlich nicht die Nummer eins und auch da haben diese Themen am Rande viel mehr interessiert. Gut, da haben sie haben da auch gut dafür gesorgt, dass es welche gab und zwar aus der Mannschaft raus. Das ist ja jetzt nicht unbedingt so, das sind ja alles so Nebengeräusche. Ja? Also ich finde zum Beispiel, dass es erstaunlich gut, Thomas Müller erstaunlich gut hinbekommen hat. Immer wieder kommen so Gerüchte mit seiner Ehe, aber das ist als eigentlich ja,
da
relativ.
Ich mich jetzt gar nicht aus.
Ja, ich auch nicht. Erstaunlich wenig, ja. Wo man dann, also sowas, ja. Also wie jetzt nicht wie Bastian Schweinsteiger, der jetzt dreimal hintereinander auf der Bunte auf dem Titelblatt war, ne? So ungefähr.
Ich habe keine Ahnung. Ja, ehrlich gesagt, ich weiß auch gar nicht mit Wasser auf der. Ich konnte mir gar keinen Boulevard deswegen.
Ja, nee, gut, aber man kommt nicht hinweg, also ich komme da nicht drüber.
Ich schaffe das ganz gut.
Schaffst du es gut?
Also? Ja, doch. Also Springer-Medien werden gar nicht mehr konsultiert, außer Transfermarkt.de ist die einzige Ausnahme, das kriege ich nicht hin. Da habe ich noch keine Ersatzseite. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr eine habt, schickt sie mir bitte. Aber ansonsten, das Interessante ist ja, es landet, also trotzdem weiß ich immer so grob, was los ist, weil irgendwie landet es ja bei einem.
Ja, bei allen, die dann zitieren, ne, wenn da
was ist. Ja, und ich, wenn es wirklich wichtig ist, dann landet es schon bei mir. Aber ich finde es halt insofern, also ich habe da jetzt halt drüber nachgedacht, spontan ehrlich gesagt, weil ich mir gerade die Frage gestellt habe, sollten wir eigentlich sportlich nochmal tiefer in die Saison reingehen? Weil wir reden jetzt aber schon irre lang über den FC Bayern und haben auch die wichtigen Themen besprochen, aber über Sport haben wir am allerwenigsten gesprochen, eigentlich.
Ja, haben wir schon, so ein bisschen wie man die Saison einschätzt und System und so, haben wir schon.
Ja, 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 klar, aber ja eigentlich nicht. Schau, wenn wir jetzt zum Beispiel letzte Saison der Leverkusen schwärmen, da habe ich 80% über Sportliches geredet.
Ja, das ist ja, der Verein ist ja unspannend, also drumherum ohne Ende, da gibt es ja nichts, außer Xabi Alonso gab es da, ja, geht er jetzt gleich, geht er nächstes Jahr, geht er zu Bayern, geht er zu Madrid und wann geht er zu Madrid, das war das Einzige, was jetzt nicht sportlich, also nicht Fußball, mit dem Fußball, das Spiel an sich betraf, aber sonst.
Aber ich freue mich auf die Kommentare.
Und wann geht wird's? Aber.
Ja, gut, aber auch der VfB Stuttgart zum Beispiel war ja letztes Jahr auch. Und das Interessante ist aber, das kannst du eigentlich dem FC Bayern nicht zum Vorwurf machen, weil du hattest letzte Saison unter Thomas Tuchel, der Fußball war fürchterlich. Es war einfach nicht schön, es war nicht gut, es waren immer dieselben Probleme, in die sie reingelaufen sind. Und das Gesicht des FC Bayern war ein unsympathisches, weil er immer schlechte Laune hatte und dann erklärt hat, ich weiß es doch auch nicht, die Spieler sind einfach doof, sie machen nicht, was ich von ihnen will. Also da verstehe ich, dass du nicht über das Sportliche sprichst. In dieser Saison hat es so viel mehr Spaß gemacht, Bayern-Spiele zu sehen. Es sind mehr Tore gefallen. Sie haben die 99 Tore haben sie erzielt. Sie haben wieder den besten Stürmer. Jamal Musiala hat den nächsten Schritt gemacht. Mit Olise haben sie den Transfer vielleicht, dieses Transfersommers bundesligaweit gehabt. Und trotzdem ist es eigentlich so, dass das jetzt auch nicht mehr so richtig groß beschrieben wird, weil wir uns alle schon so dran gewöhnt haben.
Ja, glaube auch. Daran liegt es. Daran liegt es. Es wird dann nur beschrieben, wenn es mal nicht klappt, wie letztes Jahr. Dann wird's beschrieben, ja. Dann müssen wir uns aber alle an die eigene Nase packen, dass wir das nicht machen. Also.
Na gut, ich probiere es in jeder Rasenfunkfolge nur.
Ich probiere es auch. Ich kann nur sagen, dass Texte viel besser gedruckt werden, wenn ich irgendwann knackige, nicht sportliche These habe. Ist so.
Ja, okay, gut. Das ist vielleicht dann das Privileg des Rasenfunks. Hier können wir quasi das Langweilige machen und die Leute hören es dann auch, aber es werden halt nicht 2 Millionen, sondern halt 20.000. Das ist dann wahrscheinlich der Unterschied. Okay, aber dann lass doch zum Abschluss, ich gucke, ob wir was Wichtiges übersehen haben. Nee, ich glaube, wir haben alle wichtigen Themen, haben wir. Aber zum Abschluss wollen wir noch Awards vergeben und da geht es ja wieder ins Sportliche rein. MVP, Unsung Hero, Moment der Saison. Wer ist denn dein MVP?
Leon Goretzka, nicht Joshua Kimmich, nicht Harry Kane, sondern Leon Goretzka, weil er eigentlich den FC Bayern eines Besseren belehrt hat. Ja. Nein, auch sein Verhalten. Also den kriegt er auch mit seinem Verhalten und aber mit seiner Leistung, die ihm beim FC Bayern wohl keiner mehr zugetraut hat. Mhm. Und die Wichtigkeit dann, die er dann eigentlich für die Mannschaft hatte am Ende. Ja? Weil er eigentlich einer, also Kimmich ist unumstritten, aber einer von zwei, die, der war ja dann fast gleichberechtigt, klar, lag es auch an der Verletzung und der Krankheit von Pavlovic. Mhm. Und Pavlovic gehört auch die Zukunft, ohne Zweifel, aber der Leon war eigentlich, er war so ein bisschen auf einer Höhe mit ihm am Ende und das haben ihm keiner zugetraut. Liegt natürlich daran, dass man dachte, oder der Verein dachte, Ewald dachte, vielleicht auch der Company, Leon Goretzka ist nicht das, was ich für meine Mannschaft brauche, aber Goretzka ist ja doch flexibler offensichtlich, mhm, als die alle dachten. Er hat am Anfang mal in einem Testspiel, Vorsaison, da, wo sie ihn ja dringend, nicht dringend, wo sie ihn loswerden wollten, hat er dann mal Innenverteidiger mit Eric Dier gespielt, eine Halbzeit lang, Testspiel gegen Zürich. In der ersten Halbzeit haben, glaube ich, Minchai Kim und Upamecano gespielt, in der zweiten Halbzeit Dier und Goretzka. Die beiden haben besser gespielt, das war als in der ersten Halbzeit die anderen beiden. Und am Ende musste er jetzt auch nochmal als Innenverteidiger aushelfen. Also diese Diskussion, die da, warum sie diesen Goretzka, ich meine, dachte, hat der irgendwas geklaut? Warum gehen die so mit dem um? Ja. Gut, der hatte keine gute Saison letztes Jahr, aber wer hatte denn schon eine gute Saison außer Harry Kane letztes Jahr? Muss man jetzt einfach mal sagen. Und wie er sich und wie er das gemacht hat, wie er still er gehalten hat, er hat nämlich nicht die Medien, nicht die Öffentlichkeit gesucht, sondern er hat auf den Trainingsplatz gegangen, hat gekämpft und hat gespielt. Und dann muss ich auch mal sagen, Company hat das honoriert und hat gesagt, okay, ja, vielleicht habe ich mich auch getäuscht, den kann man doch brauchen, ja.
Ja, er hat am Ende 13 Spiele von Beginn an gemacht, 26 allein jetzt in der Bundesliga. Insgesamt waren es sogar noch mehr, wenn man insgesamt drauf guckt, kommen da noch ein paar Spielminuten mit dazu und ist damit unter den Top 10, glaube ich sogar, der nur nach Spielminuten insgesamt 40 Pflichtspiele, Leon Goretzka. Das hätten wir vor der Saison nicht gedacht. Genau. Aber ist das nicht auch wieder so ein Beispiel dafür, dass der FC Bayern manchmal ein bisschen blind dabei ist, zu erkennen, welchen Wert Spieler haben, oder dass der FC Bayern vielleicht ein bisschen zu sehr guckt, was verdient ein Spieler und erkennen wir das in seinen Leistungen vermeintlich wieder?
Also beim Goretzka war es sicher, also er lag sicher daran, die haben gesagt, so okay, der hat noch einen Vertrag, noch 2 Jahre Vertrag, der kriegt das Gehalt, wir müssen Geld einsparen, für den Goretzka würden wir jetzt wahrscheinlich noch was kriegen, wir haben Palinha geholt, also da kann man ja, das haben wir ja schon besprochen, dass das natürlich der Grundfehler war. Ja. Das Geld hätte ich mir gespart und hätte gesagt, okay, ich stärke den Goretzka ein bisschen. Dann kann man immer nur nächstes Jahr schauen, was ist, wie macht er sich in dem Jahr. Dann kann man immer nur schauen, kann man immer mit dem nächsten Jahr noch überlegen. Ja? Und genau.
Aber ist es nicht interessant, dass man da quasi einen Fehler, nämlich Palinha, ausgleichen hätte wollen mit einem anderen Fehler, nämlich einen Spieler weggeben, der sich auch in einer solchen Situation vorbildlich verhält. Und das willst du ja von den Spielern ab Kaderplatz 14 haben.
Ja, genau. Eigentlich. Ja, natürlich haben sie das. Aber da wussten sie noch nicht wie. Aber im Grunde schon, weil das Jahr davor war sie auch schon. Der Tuchel hat ihn ja ein Jahr davor, ihm und Kimmich hat so viel Gestehen gegeben, dass ihr seid eigentlich nicht die Spieler, die ich will. Mhm. Ich will die Holding Six und das seid ihr alle nicht. Und ich nehme her bloß, weil ich keine anderen habe. Und auch da ging es dem Goretzka nicht anders. Und auch da hat das relativ gut moderiert, also hat er sich damit, hat er gut moderiert, nämlich gar nicht. und hat sich einfach reingehängt. Und irgendwann hat er ja doch ganz häufig gespielt, gerade am Ende raus. Ne? Und er war jetzt nicht super gut, aber er war jetzt auch nicht super schlecht. Ja,
ja, und vor allem war das, was auch ich jetzt irgendwie Leon Goretzka spieltechnisch vorgeworfen hätte, nämlich, dass er eher ein Ballträger ist und weniger der Passspieler und dass er eben manchmal nicht das richtige Timing hat für wann muss ich meine Six holden und wann muss ich mir doch mal in den Strafraum gehen. Das war jetzt kein Thema.
Nee,
das
war kein Thema.
Hat sehr gut funktioniert und vielleicht sollte man das Spielern auch zugestehen, die auch eine gewisse Erfahrung haben, dass sie das hinkriegen.
Muss man ja auch sagen, der Kimmich hat auch auf einem anderen Niveau gespielt und es war ja mal so 2020 waren ja das die Mittelfeld, die beiden, das Duo, das hat man, das ist ja super und wie die harmonieren und wie gut die miteinander spielen. Auf einmal war das überhaupt nicht mehr der Fall, ne? Und jetzt ist ja, haben sich beide wieder so leistungsmäßig wieder berappelt und dann passt es ja wieder, ne?
Sehr, sehr schöne MVP-Wahl. Mhm. Freue ich mich auf die Rückmeldung. Wer ist denn dein Unsung Hero?
Eric Dier. Weil der war, also ich finde, der war immer sehr unterschätzt, weil er ja eigentlich nicht dem System vom, wie man schon sagt, die Company ein bisschen zu langsam für das System. Er macht's halt anders. Aber ich fand dann eigentlich auch ganz schön, dass für Company dann klar war, als Upamecano verletzt ist, klar, das ist Dier und dann muss man es halt ein bisschen anders positionieren. Mhm. Und Dier finde ich, gut, er war nicht fehlerlos, aber er war, wer war das schon? Und jeder Abwehrfehler macht mal einen Fehler. Und aber ich fand, dass er das sehr souverän gemacht hat hinten und er hat vorhin zwei wichtige Tore erzielt am Ende noch. Und er war so dieser Stiller, dieser Stille, der sich mit seiner Rolle auch zufrieden gegeben hat und auch nie. Mich hat es tatsächlich jetzt gewundert, dass er gegangen ist, weil sie wollten ihn ja zuerst dieses Jahr, wir wollen ja gar nicht, dann sind sie draufgekommen, den kann man ja doch ganz gut brauchen. Wir würden schon nochmal ein Jahr verlängern, aber doch, er wollte halt ein bisschen länger als nur ein Jahr und das ist ja verständlich in dem Alter, dass man dann sagt, man sucht dann nochmal einen Verein, der längerfristig.
Ich fand es eigentlich am erstaunlichsten, dass er das noch so erklärt hat. Also er war ja einer von ganz wenigen Spielern, die beim letzten Heimspiel nochmal in die Mixzone gekommen sind. Und da kommen ja auch eigentlich alle Zitate zu seinem Monaco-Wechsel her. Und bisher war er nicht so, also er war jetzt nicht unfreundlich oder so in Mixzones, aber er hat einfach nicht so viel zu sagen gehabt, glaube ich.
Er hat ja auch keine so große Rolle gespielt.
Ihm wurden auch nicht so viele Fragen gestellt.
Ja. Stimmt. Aber er war immer einer, wenn man gefragt hat, der hat immer Auskunft gegeben. Der war immer, also das muss man schon sagen, aber da war der, hat er das erklärt und das ist ja auch okay. Also sehr, aber drum würde ich den mal den
Unsung Hero geben. Mhm. Sehr schön. Mhm. 20 Spiele von Beginn an, 28 Pflichtspiele, also auch wirklich viel zum Einsatz gekommen. Mhm. Und dann fehlt noch dein Moment der Saison.
Ja, das war schon Barcelona.
Was Positives wolltest du da nicht nehmen?
Ja gut, also der andere Moment wäre dann dieses Champions League Hinspiel gegen Leverkusen gewesen. Aber ich finde, der Barcelona hatte auch was Positives, weil danach wurde dieses, was man sich vorher schon, wie du sagtest, ja, gegen Stuttgart hat man das schon ein bisschen anders gemacht. Aber Barcelona war so dieser Ding, okay, wenn wir international was reisen wollen, so nicht.
Ja.
Also drum war es für mich so, hatte zwar eine Niederlage, aber eine Niederlage, die was Positives dann zur Folge hatte, ja.
Mhm. Und jetzt ist aber halt dann die Frage, ob man das dann wirklich hinbekommt. Weil man könnte ja auch argumentieren, es wurde zwar anders, so extrem wurde nicht mehr gespielt wie in Barcelona, aber auch nicht so viel extrem erfolgreicher in den Auswärtsspielen in der Champions League.
Das stimmt. Also muss man jetzt mal sehen, ob er das hinbekommt.
Mhm.
Ja. Wie lange haben sie doch gegen Leverkusen, aber sagen wir, im Ausland haben sie in der Champions League schon ganz lang nicht mehr in den K.O.-Spielen schon nicht mehr gewonnen, ne?
Ja, also Celtic, aber das also würde ich jetzt mal vermuten, dass wir beide jetzt sagen, aber dann eben bei Feyenoord noch verloren auswärts. Das war schon und gut. Inter ist natürlich auch jetzt nochmal, ach nee, es war ja zu Hause.
Nee, es war zu Hause. Und dann haben sie noch in Aston Villa verloren.
Mhm, genau, das war schon vor dem Barcelona-Spiel. Also auswärts keine gute Bilanz.
Nein.
Aber gut, das wissen sie selber.
Genau.
Bleibt die letzte Frage, die Saison 24-25 als Fortbewegungsmittel. Was ist es? Hier ist es, ich hoffe, es ist nicht die Müllabfuhr, die hier gerade rückwärts einpackt.
Nee, ist es schon. Also ich habe mir überlegt, als international vielleicht ein Transrapid, weil sie Viertelfinale ist ja schon okay, aber national waren sie mindestens A380. Wenn ich sogar, ja,
also Transrapid, aber quasi der nie gebaut wurde vom Münchner Hauptbahnhof.
Nee, der in Shanghai.
Ach so, okay. Ah, okay, der schon funktioniert.
Ja, der funktioniert.
Weil für mich ist das
nicht
immer…
Nicht der von Herrn Stoiber.
Okay.
Der in 10 Minuten vom Flughafen zum Hauptbahnhof oder sowas. Nicht, also nicht der, sondern der, den es
nicht… Sie steigen in den Flughafen ein.
Genau. Okay,
der
genau.
ist es nicht, sondern der funktionierende Transrapid.
Der funktionierende Transrapid, würde ich mal sagen. Weil, ich meine, wenn man unter den besten 8 ist, genau.
Mhm.
Und national waren sie schon nochmal ein bisschen schneller unterwegs, würde ich sagen. Also zur Mondrakete, zum Überschallflugzeug und zum Düsenjet reicht es nicht.
Nein, da reicht es nicht. Aber das ist vielleicht auch ein vermessener Anspruch, den der FC Bayern hat.
Genau, den würde ich jetzt mal sagen, den haben sie nicht mal in der Saison 2020, als sie es dann die drei Titel geholt haben und anschließend noch ein paar mehr, weil da war ja, sagen wir mal, die erste Hälfte die Saison Niko Kovac, wo sie nicht so gut, nicht so brilliert haben. Also die würde ich Ihnen vielleicht für die 2013er, da würde ich Ihnen die Mondrakete als Mondrakete bezeichnen, aber das war es dann auch schon. Das erreicht man auch so gut wie nie.
Soll man ja auch nicht erreichen, sonst wird es ja alltäglich.
Langweilig.
Man gewöhnt sich sogar daran. Was glaubst du, was wird das größte Thema nächste Saison werden? Werden wir ganz lange über die Club-WM sprechen und die Spielbelastung und
ja,
so weiter?
Ja, das glaube ich schon, weil die, glaube ich, es wird schon schwierig, weil jetzt gibt es schon die zweite Saison, wo die Spieler ganz wenig Urlaub haben und die nächste Saison steht ja bevor mit WM. Also das wird schon ein Punkt sein, weil manche Spieler ja, die spielen jetzt dann auch noch Nations League. Die haben jetzt alle so 2 Wochen Urlaub und dann spielen die Nations League und dann geht es zur Club-WM, wo sie ja ganz große Ambitionen haben und nicht schon nach der Vorrunde sich verabschieden wollen, sondern ja, das wird eine Herausforderung, auch für Herrn Kompany.
Ich meine, sie haben ja Geld zur Verfügung, was sie jetzt nicht in Wirtz investieren.
Genau.
Vielleicht könnte man den Kader verbreitern, aber ob das so hinhaut.
Ja, dann müssen es erst einmal so ein paar Ladenhüter loswerden.
Da sind wir ja schon wieder beim Thema. Und dann stellt sich raus, die Ladenhüter sind Leon Goretzka und sind am Ende MVP. Man weiß es
nicht. Nein, also ich glaube, ob Sascha Boje nochmal ein MVP wird, der glaube ich, der schafft es nicht mehr.
Das glaube ich auch, ja.
Das ist schon schwierig. Und dann haben sie ja noch so ein paar Leihspieler wie Saragossa. Von dem redet ja schon gar keiner mehr. Ne?
Ja, selber schon wieder.
Ich glaube, der will auch gar nicht mehr zurück. Oder
nee, will er nicht.
Nübel ist ja auch noch ein Leihspieler.
Ja, das ist ja eine nette Geste der Solidarität, dass der FC Bayern den Hauptteil des Gehalts des Pokalsiegers letztes Jahr zahlt.
Genau.
Das ist doch, schön, dass sie.
Also da würde ich jetzt mal sagen, ich glaube, das wird keine gute Verbindung mehr. Noch dazu, wo sie jetzt, die haben ja jetzt
13 andere Torhüter haben.
Da würde ich mal für eine Trennung, auf eine Trennung plädieren. Es wäre jetzt noch dazu, wo sich der Nübel ja auch in Stuttgart so ganz wohl zu fühlen scheint. Also was spricht es dagegen, dass man mal sagt, mal diesen Mann mal von der Gehaltsliste zu streichen und den mal.
Ja, sie haben einfach irre Angst vor der Zeit nach dem letzten Karrieretag von Manuel Neuer. Und ich kann das sogar verstehen, weil Manuel Neuer ist ein prägender Torhüter gewesen. Aber ich habe inzwischen das Gefühl, dass da Angst fressen Seele auf schon so ein bisschen das Programm ist. Mein Gott, es wird halt ein bisschen schlechter werden als unter Neuer, aber auch nicht in allen Belangen ehrlicherweise.
Ja, verstehe ich jetzt auch nicht. Aber wieso, der Neuer spielt doch noch 5 Jahre, was hast du denn?
Ja, Moment mal, aber du hast es doch auch gehört, wie er uns in der Mixzone erklärt hat gegen Gladbach, dass er es dann schon wieder in der anderen Wade zwicken gespürt hat und sich gedacht hat, na hoffentlich muss ich nicht nochmal in Sprint und man denkt sich so, meine Güte,
Ja gut, okay, der Körper spielt dann doch nicht mehr mit.
Ich weiß schon, dass Manuel Neuer das selber auch total unproblematisch findet, deswegen hat er das ja auch so erzählt. Nö, ich fühle mich eigentlich ganz gut. Ein bisschen hat es in der anderen Wade jetzt gezwickt. Rückfrage eines Kollegen. Die verletzte Wade? Nö, die andere. Okay, alles klar. Okay. Wissen wir Bescheid. Elli, es hat große, große Freude gemacht, mit dir über den Bayern zu sprechen. Das wiederholen wir mal. Vielen Dank, dass du hierher gekommen bist.
Ja, gerne. Ich bin gerne gekommen. Hat mir auch Spaß gemacht.
Das freut mich sehr. Und was ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, darüber denkt, das könnt ihr uns ja zukommen lassen unter mitmachen.rasenfunk.de. Da werdet ihr euer Feedback am besten los. Und ansonsten wisst ihr ja, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir können eben auch die Themen machen, die nur 20.000 Leute interessieren und nicht 2 Millionen. Und wie funktioniert das Ganze dann? Durch eure freiwillige Unterstützung auf rasenfunk.de. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Via PayPal, Kreditkarte oder Direktüberweisung geht das sehr leicht. Und ihr könnt ja vielleicht auch überlegen, ob so eine Saisonbilanzsendung auch ein Anlass dafür sein kann, mal zu überlegen, wie viel habt ihr in dieser Saison den Rasenfunk gehört? Welchen Gegenwert hat das? Wir machen das nach dem Value-for-Value-Prinzip. Das heißt, ihr überlegt einfach, welchen Wert hat eben so eine Sendung oder so eine Berichterstattung für euch? Ist es irgendwie das Äquivalent zu einem Kaffee oder zu einem Kinobesuch? Und wenn ihr uns das dann zukommen lasst, dann lebt davon der Rasenfunk, bleibt unabhängig und wir können auch unseren Gästen ein, wenn auch kleines, Honorar zahlen. Also herzlichen Dank an alle, die das schon tun. Ihr könnt diese Sendung auch sehr gerne weiterempfehlen in Foren oder WhatsApp-Signal-Gruppen eurer Wahl und sehr gerne auch die anderen Feeds des Rasenfunks abonnieren, denn wir machen ja mehr als nur Bundesliga der Männer, auch Bundesliga der Frauen. Die Nationalteams werden auch wieder besprochen werden in der nächsten Zeit und natürlich die EM der Frauen wird hier auch spieltäglich begleitet werden. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, danke für eure Unterstützung, bleibt gesund und bis bald im Rasenfunk. Ciao!
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.